Matz ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
Das heißt, ich war dann eher jemand, der sich an Momente und Situationen eher schon immer gerne erinnert hat und weniger an so Sachen, wow, da hatte ich einen Gameboy oder irgendwie. Den hatte ich nie tatsächlich. Er war super und ich hätte ihn einfach, ich muss sagen, das ist einer der Tage, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil er fast zu kitschig schön war, ehrlich gesagt, ja. Hast du I know gesagt? Und klatscht in die Hände, da sitzt er, auf seinem Podcast-Thron. I know.
Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen, CO2-neutral und nachhaltig, zu euch nach Hause und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort MATZ, wie MATZ ab, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplants.com gehen und im Checkout das Codewort MATZ, M-A-Z-Z eingeben und grandiose 20% sparen. Also macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne, MATZ ab!
Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab, Erika, die wird.
Freitag, 13.10 Uhr. Was kann das bedeuten? Nicht nur, dass ein neuer Freitag im Monat Februar angefangen hat, sondern es ist Matz-Ab-Zeit. Matz-Ab, Vollbart nachgefragt. Heute habe ich einen Gast hier, den ich seit 13 Jahren kenne. Und ich gucke gerade so in deine Augen, ob du überhaupt weißt, es sind 13 Jahre, ist schon ein bisschen verrückt. Deswegen ja. Habe ich so, what, wo ist die Zeit so geblieben? Aber deswegen habe ich mir ehrlich gesagt einen alten Bekannten eingeladen und durch Zufall, so ganz nebenbei ist er noch Schauspieler und er wurde schon überall gesehen. Im Kino habe ich ihn ganz oft gesehen, auf Plakaten habe ich ihn ganz oft gesehen, im Fernsehen wird er ganz oft gesehen. Und was mir immer besonders auffällt, wenn ich denn mal auf deinen Namen zu sprechen komme oder wenn du gesehen wirst, viele meiner Freunde, und jeder weiß, wen ich anspreche, findet dich immer total heiß. Herzlich willkommen, Frederik Funke.
Vielen lieben Dank. Das ist eine sehr außergewöhnliche Anmoderation. Ja, also danke für, danke, dass ich hier sein darf, Matthias. Schön, dass wir zusammen das endlich mal machen. Wir hatten das ja schon eine Weile geplant.
Endlich
und freue mich sehr. Sind es 13 Jahre, bist du sicher?
Ja, es muss 2008 gewesen sein. Es ist schon ein bisschen her tatsächlich, ja.
Wann haben wir uns denn mal getroffen an Ecke Greifswalder Danziger? Das habe ich auch noch in Erinnerung.
Du meinst zur Übergabe?
Zur Übergabe von Übergabe.
Ja, das ist noch gar
einer
nicht
Medikation
so lange
gegen
her.
Meine Flugangst. Das ist auf jeden Fall, es könnte auch schon knapp 10 Jahre her sein.
Guck mal, aber ich habe doch deine Flugangst quasi geheilt. Ich habe meine auch geheilt durch viel Fliegen. Ich habe deine geheilt durch, ich habe dich ja komplett narkotisiert in die Flieger geschickt. Und ich glaube, das war einmal nach Südafrika oder so. Ne? Kann das sein? Und,
da war ich öfter. Das kann gut sein, ja genau. Angetüdelt zumindest. Voll genau. Narkotisiert, weiß ich nicht, aber ich war leicht sediert. Hast du mich auf die Reise geschickt?
Nach langen Jahren einer Kontaktabstinenz oder höchstens nur so bei Facebook oder so kontaktiert. Wahrscheinlich hatte ich so 2-3 alte Nummern von dir und umgekehrt. Haben wir uns zur Holzhammer-Narkose an einer Ecke getroffen. Am dunklen Thälmann-Park, glaube ich, war das, genau.
Dubios, ja. Aber es hat seine Wirkung erzielt, ja.
Das ist wahrscheinlich auch schon wieder 4-5 Jahre her. Die Zeit vergeht, aber schön, dass wir uns jetzt auch noch mal wieder getroffen haben.
Das
aber so oft
auch.
Ich wollte gerade sagen, so oft wie in diesem Jahr, es ist ja schon fast wieder ein Jahr her, als wir uns letztens getroffen haben, denn ich versorge dich nicht nur mit narkotisierenden Tabletten, sondern auch mit Podcast-Mikrofonen. Also,
genau.
Wenn das mal keine befruchtende, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Was? Guck mal, ich habe jetzt den lustigen, ulkigen Teil quasi vorgemacht. Stell dich doch noch mal kurz vor, so beruflich und privat, was du möchtest. Wer ist Frederik Funke?
Also erstmal, genau, du hast recht, du hast mich Zeit unseres Kennens, hast du mich immer mit sehr wichtigen Dingen versorgt. Danke nochmal dafür an der Stelle. Ja. Ich bin Frederik Funke, genau. Ich bin Schauspieler und wohne und arbeite hier in Berlin. Und bin auch schon ganz lange in Berlin. Ich bin, glaube ich, zum Wintersemester 2002 oder so gekommen. Das heißt, jetzt kommt irgendwann diese magische Grenze, bei der ich länger in Berlin bin, als ich je woanders gelebt habe irgendwie. Bisschen gruselig, aber irgendwie auch ganz schön.
Schauspieler, vielleicht gehen wir darauf nochmal ein, weil man sieht dich ja wirklich, also man kann dich überall sehen. Du hast schon, ich würde fast sagen, du bist die Advertisement Barbara Schöneberger für alles, was dich lieb und nagelfest ist, tatsächlich schon Werbespots drehen dürfen, aber auch Filme. Du warst in einer sehr bekannten Serie, bei GZSZ warst du auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ist ja noch gar nicht so lange her, und da bist du auch bei vielen in guter Erinnerung. Und was ich immer so mit dir verbinde, ist, ich liebe das UCI Kino Kolosseum, und da warst du auch immer ganz oft König für einen Tag, heute mal ein König sein.
So. Oh, König Pilsener, das ist aber auch eine ganze Weile her, ja.
Ja, eine ganze Weile her, aber das verbinde ich immer, weil ich bin immer gerne zu diesen Preview, Sneak Preview Terminen oder Vorführungen gegangen, freitags 23.30 Uhr, glaube ich. Und du warst also quasi oft ein Teil meiner Abende, freitags in Berlin.
Oh, das klingt ganz romantisch eigentlich.
Oder? Ja. Das klingt eigentlich schon ganz irgendwie so ein bisschen, oh Gott, lass uns bloß aufhören. Du hast hier 5 Fragen überlegt, die dir noch nie gestellt wurden. Das übernehme ich gern und stelle sie dir. Und ich habe mir auch 5 Fragen überlegt. Und ich bin mal gespannt, ob ich es geschafft habe, weil wir hatten ja sonst eher, ja genau, ein privates Verhältnis, noch nichts irgendwie beruflich miteinander zu tun. Ich habe mir trotzdem was überlegt. Und falls ich aber verliere, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken und mal sehen. Ich habe mir Mühe gegeben.
Das habe ich auch schon, ja. Aber mal gucken.
Lieber Frederik, was war dein schönster Moment 2020 in dem Schicksalsjahr, was ja so jeder in Erinnerung hat? Was ist dir am schönsten in Erinnerung geblieben? Ich kann es nicht gewesen. Ach doch, wahrscheinlich im März, als wir uns getroffen haben.
Ja, das gehörte definitiv schon zu. War das im März? Ja, stimmt, das war in der ersten
Lockdown-Phase. Das war 2 Tage vor dem Lockdown oder so.
Stimmt,
oder 2 Tage nach dem Lockdown.
Ja, absolut, genau, stimmt. Da haben wir uns nämlich überlegt, was machen wir jetzt, wenn wir nur rumsitzen? Dann lass uns doch vielleicht auch mal überlegen, sowas aufzunehmen. Das war die sogenannte erste Welle. Also jetzt nennt man es ja erste Welle. Damals war es einfach der Lockdown und jetzt ist es dann die erste Welle oder so.
Völlig verunsichert, du noch mit dem Rennrad auf der Schulter, so in meinem Flur, so halb irgendwie, oh Gott, was darf man denn jetzt? Da war man ja noch völlig, man wusste ja gar nicht, von wegen, hier, ich leg dir mal da drüben das Paket hin, was du bitte nehmen kannst. So, ja?
Genau, und auf 2 Meter, dann bist du wieder aus dem Raum raus und ich habe mir das Paket genommen, als hätten wir es.
Das liegt aber an meiner Schüchternheit.
Als wenn wir so Giftstoffe austauschen. Ja, stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Da. Hatten wir da schon so Masken oder haben wir uns noch so einen Schal von, nee, haben wir nicht wahrscheinlich, da gab es das noch gar nicht, ne, so richtig. Es hat nur medizinisches Fachpersonal, hatte dann nur irgendwelche Masken. Wir waren, glaube ich, einfach dann auf bitte nicht nahe kommen und nicht.
Wir waren naked obenrum, wir waren einfach pure, weißt du?
Ich glaube, da war die Schmierinfektion noch auf dem Vormarsch. Also da dachte man noch, dass sich berühren oder irgendwelche Sachen anfassen.
Deswegen haben wir es diesmal ausgelassen. Ja, schade eigentlich, aber genau.
Genau, das hätten wir gedurft, oh Mann. Also, das Schönste.
Genau, Mensch, hätten wir mal gemacht. Aber was war dein schönstes Erlebnis 2020? Weil wenn du schon so explizit danach fragst, erstmal schade, dass dich noch kein anderer gefragt hat, beziehungsweise welche Geschichte steckt dann dahinter?
Das stimmt, ist interessant, ne? Dass eigentlich wenig Leute gesagt haben, um mal so eine kleine Kehrtwende oder eine andere Sichtweise zu geben, was war denn schön an 2020? Ist ein Jahr, in dem man immer zwittert, gemeckert, man ist traurig, man ist sauer, man ist verbittert. Es gibt sehr viele schlimme Momente oder sehr viele existenziell bedrohliche auch für Menschen, aber man redet eigentlich wenig über die schönen Aspekte. Das können wir ändern, oder dann möchte ich das ändern. Und zwar, ich weiß ganz genau, dass mein Geburtstag für mich ein ganz besonderer Tag war, ein ganz besonders schöner Tag war. Das ist zwar oft der Fall, aber dieser war irgendwie nochmal besonders, obwohl ich noch gar keine Ahnung hatte, was da in den nächsten Monaten passieren sollte. Also damit meine ich jetzt den Lockdown und so, nichts Ominöses, was da noch ansteht. Und das war der Valentinstag, wie jedes Jahr. Das ist ja auch bald schon wieder der Fall.
Aber es war kein runder Geburtstag, ne? Der kommt erst, war das dieses Jahr?
Ich bin 38 geworden, ich werde jetzt 39, nee, da habe ich noch Zeit. Zum Glück.
Jahr. Okay.
Zum Glück muss ich nur den 39. alleine verbringen und habe beim Runden dann eventuell wieder ein paar mehr Menschen um mich herum. Und das war ein Tag, an dem ich, da habe ich definitiv gespürt, wie glücklich ich mich einfach gerade fühle und oder grundsätzlich, wie viel Glück ich einfach habe, so allgemein. Jeder Bereich meines Lebens war, glaube ich, so fantastisch, ist beruflich, ich habe also wahnsinnig tolle Jobs gehabt in den Wochen davor, und habe zu dem Zeitpunkt in der Serie mitgespielt, genau, GZSZ, das lief, das war dann von Februar bis Mai, glaube ich, zu sehen. An meinem Geburtstag selber habe ich für zwei wahnsinnig schöne Projekte eine Zusage bekommen. Das weiß ich noch ganz genau, dass ich da durch die Gegend gehüpft bin. Und cool. Eins war ein sehr schönes Projekt mit einem befreundeten Regiepärchen. Das war so ein kleines Herzensprojekt auch. Und tatsächlich hat da auch die Frau, mit der ich zu dem Zeitpunkt zusammen war, die hat auch witzigerweise die Zusage für diesen Job bekommen, dass sie überhaupt dafür angefragt war, ohne dass wir das wussten. War auch sehr interessant. Und ja, ich hatte mit ihr ganz, ganz süß auch reingefeiert zu meinem Geburtstag und den Tag verbracht. Abends war ich dann mit so fast allen wichtigen Freunden im in einem Restaurant essen und dann sind wir später eine ganz wunderbare.
Da konnte man ja noch, ne?
Das war da
ja
kommt, da ging das noch, genau. Da habe ich jetzt im Nachhinein, wird der Tag immer schöner, wenn ich drüber nachdenke, wie selbstverständlich wir im Restaurant gesessen haben. Und später waren wir in einer Bar in so einer Runde mit 12, mit so fast 15 Leuten. Und es waren fast alle, eigentlich alle wichtigen Menschen waren dann da. Und als wir da alle so saßen, habe ich gemerkt, wie wirklich, es war echt, ich weiß noch genau dieser Moment. Ich habe gerade so einen neuen Drink bekommen und alle haben sich gerade untereinander so unterhalten. Und ich habe einfach, hab eine Zigarette geraucht und kam gerade rein und habe gemerkt, wie glücklich ich mich gerade schätzen kann. Ich war wahnsinnig happy mit meiner damaligen Freundin, der Freundin. Ich war so stolz auf sie in vielerlei Hinsicht, so eine ganz wundervolle Person mit toller Einstellung, tollen Idealen, Träumen, auch sehr erfolgreich für ihre 25 Jahre und so einen ganz bunten, tollen Freundeskreis, in dem sich auch alle untereinander wahnsinnig gut verstehen und mögen und sich wichtig sind. Das freut einen ja auch immer. Das gibt einen ja im Prinzip ein Kompliment nochmal an die Wahl seiner Freunde, wenn man so will, ein bisschen. Und alle sind jetzt für mich irgendwie hier und wollen mich wiederum in ihrem Leben haben. Und da bin ich vor Freude und Stolz wirklich fast geplatzt, weil ich so gesund war, sportlich guter Form, beruflich viel Glück, habe ganz gut verdient. Also ich mache mir nicht so viel aus Geld, aber es steht halt auch gerade in unserer Branche, das weißt du ja wahrscheinlich auch, für Sicherheit, Planung, Verwirklichung von Träumen. Insofern ist das immer auch wichtig im Auge zu behalten. Und unser Kurzfilm, von dem du vorhin, glaube ich, kurz gesprochen hattest, der hatte auch gerade einen seiner Preise gewonnen. Die Freunde waren da Partnerin. Also das Leben konnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht schöner sein. Also das ist wirklich.
Nicht besser sein.
Nee, konnte nicht besser sein.
Für diese Lebensumstellung. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Man sollte sich das tatsächlich öfter mal vorsagen, wofür man so dankbar ist, gerade jetzt, wo es natürlich dem einen oder anderen gar nicht so gut geht. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, so wie du sagst. Ich hatte mal vor 2-3 Jahren auch mal in einer Bar in so einem getrennten Bereich hatte ich auch meinen Geburtstag gefeiert und ich war auch mutig und habe dann, also Mut zur Lücke quasi, hätte ich jetzt gesagt, auch viele Freunde und Arbeitskollegen, die jetzt Freunde wurden, eingeladen, die sich gar nicht so gut kannten. Und ich weiß noch, als ich irgendwo mal kurz draußen war und reinkam, dann habe ich gesehen, wie sich alle so mochten und unterhalten haben. Ich konnte mich einfach mal so kurz zurücklehnen und das so
Das
zu beobachten.
Genau, das meine ich.
Das hat sich auch so um das Herz geschlossen, weil ich dachte irgendwie, ach, guck mal, wie toll, die kennen sich gar nicht und die sind zwar wegen mir hier, aber die haben auch alle einfach eine gute Zeit und dass man so ein Händchen
schön,
hat für so tolle Situationen, die einen so warm im Gedächtnis bleiben tatsächlich auch.
Genau, das ist mir auch aufgefallen und wie du das auch, wahrscheinlich kennst du das dann, wenn dann auch Leute irgendwie über die anderen Freunde sagen, wow, was für tolle Freunde du hast. Das ist ja irgendwie so ein Kompliment, was dann auch so ein bisschen, was man sich selbst auch so ein bisschen geben. Naja, also wie soll ich sagen, ich freue mich dann einfach und bin so ein bisschen stolz auf den Freundeskreis, dass das so tolle Menschen sind, die auch so viel Lust auf die anderen Freunde wieder haben, dass die auch dann viel untereinander machen. Irgendwie bestätigt sich das dann immer hin und her, dass man wirklich da einfach mit ganz tollen Personen seine Zeit verbringt. Das war ich richtig beseelt an diesem Tag.
Ja. Wirklich, ja. Stell mal vor, was passiert wäre, wenn ich auch noch da gewesen wäre. Meine Güte.
Das wäre wirklich die absolute Krönung gewesen.
Und aber du wolltest ja nur die besten und wichtigsten Leute um dich herum haben. Das habe ich schon verstanden.
Genau. Aber du warst Person Nummer 16 und die hatten nur Platz für 15, leider, ja.
Natürlich. Das verstehe ich.
Und du kennst wahrscheinlich auch diese Angst, die man manchmal hat, wenn man so verschiedene Leute, die eben nicht direkt schon integriert sind, einlädt. Also ich gehöre zu den Leuten, die machen sich, anstatt zu entspannen an dem eigenen Geburtstag, machen sich dann Gedanken, der kennt die nicht und wird die Person sich langweilen, die kommt alleine und dann ist
nee, ich bin entspannt. Ich lade mal ein. Ich sage dann höchstens, kannst du noch eine Person mitbringen, falls du nicht alleine kommen willst, aber ich bin da immer, ich mache mir da auch immer hinterher keine Gedanken. Obwohl ich denn, wenn es irgendwie schief läuft, dann mache ich mir Gedanken, aber vorher denke ich mir, wir sind doch cool. Und dann zur Not setze ich mich neben diese Person oder bespaße alle. Aber ja, stimmt, es ist auch schon mal schiefgegangen. Ja, ja, klar.
Ja, ich mache mir da, glaube ich, immer größtenteils ein bisschen, mache mir da immer viele Sorgen. Aber das war eins der Beispiele. Ja,
ich mache mir als Gast Sorgen, wenn ich zum Beispiel zu einer Party gehe und jemanden kenne, wo ich jetzt kein Plus One bin oder Plus One habe, denke ich mir, ah, okay, wird es jetzt schwierig oder nicht, weil wenn man das nicht einschätzen kann, weil er mich entweder drüber, weil ich denke irgendwie, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie alle unterhalten und versuche irgendwie drüber zu sein, oder ich bin halt sehr introvertiert, was wenige nur wissen, aber dann kann ich mich auch mal zurückziehen und sagen irgendwie, ich gehe denn jetzt auch wieder.
Okay.
Das passt jetzt wirklich gerade. Also deine zweite Frage wird mir hier wie auf einem Tablett präsentiert. Mhm. Wir haben gerade über deinen schönsten Moment 2020 gesprochen. Mhm. Beziehen wir das mal auf deine Kindheit, die hoffentlich eine sehr coole und sichere war. Was war denn deine schönste Kindheitserinnerung? Wenn jetzt was Trauriges kommt, habe ich jetzt die Anmoderation so richtig verkackt. Aber schauen wir mal.
Nee, da sind schon auch.
Weil der Blick geht gerade so runter.
Ich es sind auch schon, ich hatte, wenn ich manchmal die Zeit dann zurückdenke, es sind schon auch schöne Erinnerungen dabei. Ich weiß, dass für mich die schönsten Erinnerungen sind, ich kann mir vorstellen, dass das vielen anderen auch so geht, sind die, als wir im Urlaub waren. Ich bin allein mit meiner Mutter und mit meiner Schwester groß geworden und wir waren zu dritt sehr oft im Urlaub, eigentlich jedes Jahr und fast immer in Frankreich, Südfrankreich. Und das hat sie jedes Jahr irgendwie möglich gemacht. Und da waren wir dann manchmal 3, 4 oder 5 Wochen irgendwie in den Sommerferien. Und da habe ich wahnsinnig tolle Erinnerungen dran. Klar, so ein Urlaub ist natürlich als Kind dann nochmal aufregender als Erwachsener. Wenn die Sprache, die man kennenlernt, die ganzen Eindrücke und alles. Und ich weiß, dass wir 1, 2 oder 3 Mal, wir haben öfter so eine Kajak-Tour gemacht. Unterm Pont du Gard durch in Südfrankreich. Das ist halt so ein Aquädukt, ne? Also so eine wasserführende Brücke, mhm. so ein Relikt zum Römischen Reich. Und da konnte man drunter herfahren, da konnte man an Land gehen und dann konnte man auch oben über diesen Pont du Gard, über diese Brücke drüber laufen. Und man konnte an so 1, 2 Stellen auch ganz oben drauf, da erinnere ich mich auch noch. Und da war gar kein Gitter, gar nicht, überhaupt nicht. So 2 Meter und dann war links und rechts, hätte man einfach 100 Meter in die Tiefe fallen können. Das ist halt so typisch nicht deutsch. Einfach, ihr kriegt das schon hin. Und in Deutschland wäre das einfach nicht möglich. Und ich weiß, dass ich...
in Deutschland wäre es immer noch nicht fertig.
Genau, wäre es auch noch nicht fertig, die Sicherheitsverkehrung. Und wir sind an so einem schönen Sommertag da irgendwie langgelaufen und ich habe irgendwie ich habe irgendwie ein Eis gegessen, irgend so ein komisches Cola-Eis oder sowas und die Sonne schien und ich hatte irgendwie, war wahnsinnig schön. Ich habe oft an speziell diese Situation gedacht, weiß gar nicht genau warum. Es war einfach ein sehr, 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 sehr schöner Tag aus meiner Kindheit. Überhaupt sind so Urlaubserlebnisse,
glaube ich. Aber es ist ja sehr interessant, dass du die meisten positiven Erinnerungen so aus Momenten und Situationen so rausnehmen kannst. Also das ist jetzt nicht von wegen, ja, ich habe mein Lieblingsfahrrad bekommen, was ich mir seit 3 Jahren gewünscht habe zu Weihnachten, sondern bei dir sind immer spezielle Tage, Momente, wo du wahrscheinlich
ja,
total bei dir und frei mit Freunden oder mit Familie. Das ist doch total schön.
Ja, das sind
ich glaube, das kann man auch erst fühlen oder spüren, wenn man so auch bei sich ist, oder? Weil dann kann man sagen, okay, hier kann ich jetzt mal alles fallen lassen. In diesem Moment, jetzt bin ich erstmal glücklich oder happy oder zufrieden.
Ja, oder zumindest weiß ich, mein Vater war ja, zumindest hat er sich sehr spät erst so ein bisschen in mein Leben eingeklinkt, der war dann auch gar nicht da. Das heißt, ich hatte zum Beispiel jetzt selten so große Familienfeste, die irgendwie so besonders in Erinnerung geblieben sind. Es war meist die Zeit, die man mit Menschen irgendwo dann so ein bisschen verbracht hat, wie diesen Urlaub. Es war eher so ein Gefühl. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich irgendwie ein tolles, großes Lego-Geschenk, ferngesteuerte Autos, mein Fahrrad bekommen habe. Eins der ersten tollen Räder, wo ich mit meinem Vater vorher dann auch in Läden war, um mir das auszusuchen. Das weiß ich auch noch. Aber die haben... Und Inline-Skates, so ganz teure, die ich mir gewünscht habe oder so, oder ein Computer, die habe ich bekommen, die Sachen, aber ich war noch nie so, das ist wahrscheinlich auch eine Erziehungssache, noch nie so materialistisch geprägt. Über die Sachen habe ich mich gefreut, aber da war die Halbwertszeit der Euphorie war halt eine andere. Das heißt, ich war dann eher jemand, der sich an Momente und Situationen eher schon immer gerne erinnert hat und weniger an so Sachen, wow, da hatte ich einen Gameboy oder irgendwie, den hatte ich nie tatsächlich, den durfte ich nie haben, aber den hätte ich gerne gehabt, das wäre wirklich, daran hätte ich mich erinnert. Da musste ich immer bei den Nachbarkindern spielen gehen.
Mein lieber Frederik, inwieweit richtest du dein Leben nach der Astrologie aus? So, wird es jetzt spirituell oder wird es jetzt astrologisch? Worauf dürfen wir uns einstellen und warum stellst du dir diese Frage?
Ich stelle mir diese Frage, ich bin sehr oft schon in Kontakt mit Astrologie gekommen, beziehungsweise mit Menschen, die das sehr verfolgen und habe sehr viele ich sag mal vorsichtig, ein bisschen spirituelle Leute in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Und ich höre mir das halt auch immer an. Und ich habe es vielleicht vor vielen Jahren nicht fairerweise, also nicht ganz fair, öfter mal so ein bisschen belächelt. Aber ich werde immer offener, was dieses Thema angeht. Und ich lasse mich zumindest dann so ein bisschen inspirieren und höre mir an, was Leute davon halten und wie sie dazu stehen und wie sie das in ihr Leben integrieren, in ihren Alltag, wie sie da Energie draus ziehen und Kraft schöpfen und so. Das finde ich alles sehr spannend. Für mich hat das, glaube ich, im Alltag keine besondere Relevanz, aber ich habe das Gefühl, man kann sehr viel davon lernen. Ich meine, die Gezeiten, Anziehung, Mond, physikalische Kräfte, die wirken ja de facto auf uns Menschen. Das ist dann irgendwie eine der Sachen, bei denen ich denke, okay, das findet statt, das kann ich auch nicht leugnen. Und wenn ich mir das Profil des Wassermannes durchlese, also nicht mein Horoskop für die nächsten Tage, sondern einfach der typische Wassermann, egal auf welche Seite man geht, das ist ja größtenteils deckungsgleich irgendwie, was man dann da liest. Und da habe ich schon das Gefühl, ich bin fast komplett der klassische Wassermann. Das kann ich dann irgendwie nicht leugnen und bin dann selber ein bisschen überrascht und denke, das ist dann vielleicht Zufall, aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Ich kann mir allerdings auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass wenn ich um 5 vor 12 Mitternacht oder 5 nach 12, genau an so einem Tag von einem Sternzeichenwechsels geboren würde und dann vielleicht 5 Minuten später irgendwelche Komplikationen oder es zieht sich einfach so ein bisschen, dass das dann meinen Charakter determinieren soll. Also dass das dann festlegt, was ich für ein Mensch bin, weil ich 10 Minuten später geboren wurde. Und kollidiert das dann vielleicht mit irgendwelchen Themen wie dem freien Willen und mit irgendwie, meine Persönlichkeitsentfaltung, ist das dann schon festgelegt und bin ich dann ein sauberer oder ein sturer oder ein kreativer Mensch, weil ich 24 Stunden vorher geboren wurde? Und schränkt das da nicht ein, wenn man daran glaubt? Hindert das nicht auch einen oder so? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich bin da immer sehr zwiegespalten.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt damit auch nicht so ausreichend befasst, aber ich merke auch, dass ich wahrscheinlich ich bin ja vage Eigenschaften, glaube ich, zu 153.000% erfülle.
Bist du auch, ja?
Was ich auch so spüre, absolut, genau, das sind doch die Sachen. Aber diese Betrachtungsweise aus der Astrologie, ich bin jetzt aber kein Fachmann, die ist ja eigentlich total nur auf die positiven Sachen bezogen, weil du weißt irgendwie, das ist meine, klar, es gibt ja mal oft so, ich glaube, das, was so das Bild verzerrt, sind die kleinen Zeitungsartikel. Heute passen Sie aber auf, weil heute steht Merkur schlecht. Das heißt, spielen Sie heute lieber kein Lotto oder passen Sie auf, in wen Sie sich halt verlieben. Aber wenn man sich halt mit den Konstellationen der Planeten oder so befasst und mit den ganzen Sternbildern, dann sind ja genau die Übergänge auch, es muss ja irgendeinen Stichtag geben, aber eigentlich ist ja relevant die Planetenkonstellation. Und dann sagt man ja eigentlich auch, das steht für, das nutzen Sie, wenn das und das. Also, dass man das halt so stärkenorientiert halt auch betrachtet. Und ich finde es einfach nur gut zu wissen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich richte jetzt aber auch nicht meinen Alltag daraus aus, dass ich denke irgendwie, ich bin vage, ich darf mir nicht so schnell was überlegen, ob ich jetzt Birne oder Apple kaufe. Ich muss das richtig abwägen, ja, Achtung Wortspiel.
Ich glaube,
aber ich ertappe mich so automatisch dabei und ich denke, das ist trotzdem ganz interessant. Ich glaube, ich mache mir die gleichen Gedanken wie du, weil ich denke mir, okay, der Mond bestimmt unsere, zieht ja auch die Erde ein bisschen an und nicht und umgekehrt. Das heißt, Ebbe und Flut ist alles, was wir lernen und kennen in der Schule. Ich meine, wir bestehen aus 70% Wasser. Warum hat das auch keine Wirkung auf uns? Warum
definitiv. So? Oder Leute schlafen, das ist irgendwie so Muster im Schlafverhalten, irgendwie Vollmond und so. Es gibt, glaube ich, sehr viel. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die definitiv auf uns wirken, die mit Energien und Schwingungen und allem zu tun haben. Das zu ignorieren, finde ich, genau wie in der Religion zu sagen, atheistisch, es gibt keinen Gott, oder darauf zu bestehen, dass es einen gibt und welcher das auch genau sein sollte. Ich bin da dann halt so ein bisschen auch wieder religiös so agnostisch, dass ich sage, ich kann es halt nicht genau sagen. Also es wäre schon sehr anmaßend zu behaupten, Astrologie ist Quatsch. Ich weiß nur immer nicht, wie viel Bedeutung ich dem beimessen soll. Oder deine Frage, wie viel die Astrologie in meinem Alltag dann, ich glaube, ich würde nicht meinen Tag so danach ausrichten, aber es ist vielleicht natürlich eine Erklärung, dass man vielleicht sich denkt, naja gut, ich bin vielleicht jemand, der eher so funktioniert und es ist Teil meines astrologischen Wesens oder so oder Teil meiner Spiritualität. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, Wassermann, ich weiß nicht, ob wir zusammenpassen, ob das Sinn macht, dass wir uns treffen oder daten, aber das passt gut zusammen. Da weiß ich dann immer nicht, ob man sich darauf zu 100% verlassen kann.
Ja, das finde ich auch. Ich habe zwar schon ab und zu mal danach gefragt, aber ich habe keine Blacklist von wegen, es kommt.
Weißt du denn, wer vielleicht gut zu dir passt aus Erfahrung, oder glaubst du dann auch so zu wenig dran, dass du das wüsstest?
Also jetzt, ich weiß, wer gut zu mir passt, ich weiß noch besser, wer nicht zu mir passt, aber nicht bezogen auf Sternzeichen, ja, genau. Sondern eher auf ganz andere Sachen. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich könnte ja auch nicht vom Charakter her jetzt Rückschlüsse ziehen, von wegen irgendwie, du musst jetzt Schütze sein oder so.
Ja.
Das kann ich dir nicht sagen. Das, obwohl man ertappt sich ja dann immer wieder, dass ja so aus Freundeskreis und Familiengeschichten von wegen, ja, Zwilling, ist klar, weil, weißt du, Two-Faces, also absolut, man muss so vorsichtig sein. Aber ich ziehe daraus nie eine Aktion oder ich treffe nie Entscheidungen danach.
Genau, ich halt auch nicht. Aber ich glaube, so, there's more to the story than we know, aber ich weiß nicht, inwiefern ich, oder selbst wenn ich daran glauben würde, wie würde das mein Leben jetzt verändern, dass ich dann abends denke, ja gut, ich bin ein typischer Wassermann, war ja klar, dass das wieder so ist, oder andere Leute dann anders sehe. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen passieren. Ich schließe es nicht aus, aber ich richte danach zumindest nichts aus, wie deine Frage war.
Ja. Aber der Blick, genau, der bringt dich ja nicht weiter. Die Frage ist nur, wie kannst du die positiven Eigenschaften daraus ziehen, beziehungsweise welche Eigenschaften gefallen dir denn nicht, die jetzt zum Sternzeichen Wassermann gehören?
Oh, auch
und du bist ja knapp Wassermann, ne? Das ist ja jetzt gar nicht so weit weg von Fische.
Wann ist denn Fische, wann Fische. Wann sind denn Fische? Wann ist denn Fisch Wassermann 20?
Na, danach, genau, ich glaube 2021.
Ja, gut, das ist ja noch eine Woche hin. Ich meine, das ganze Zeitfenster sind ja eh nur 4 Wochen oder so, ne? Ich bin ja fast da so. Also ich weiß gar nicht, die Eigenschaft, wenn ich das durchlese, habe ich immer das Gefühl, oh ja, das bin schon ich. Was einem nicht gefällt, ist oder wo ich dann ein, zwei Mal dachte, hat wahnsinnig viele Kontakte oder hat mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun und kennt wahnsinnig viele Menschen und hat mit allen, ist überall verflochten, aber am Ende sind die wirklich wichtigen, sind vielleicht nur eine Handvoll. Und ich frage mich dann immer, warum muss das so sein, dass man mit so vielen Leuten dann auch die Zeit verbringt? Ist das manchmal zeitraubend? Ist das manchmal nicht? Sollte man sich mehr auf die anderen konzentrieren? Da habe ich mir oft Gedanken gemacht, ob vielleicht ob man da vielleicht zu weit gestreut ist, dass man irgendwie sich da vielleicht ein bisschen mehr fokussieren müsste. Und dann denke ich mir, wenn das der typische Wassermann ist, ist das ja. Ist das vielleicht auch ein bisschen Teil meiner astrologischen Bestimmung.
Aber für deinen Beruf ja optional, also nicht optional, optimal.
Genau.
Optional auch.
Optionale Leistung, das haben Sie falsch verstanden.
Genau, optimal, wenn du quasi oberflächlich, sage ich erstmal, viele Kontakte auch aushalten musst und du damit so umgehen kannst.
Okay, das stimmt.
Ich sage jetzt mal, die richtigen Energiereserven wahrscheinlich dir aus deinem privaten Umfeld, die jetzt nicht sagen, oh wie toll, das machst du wirklich super, nochmal, wow, du bist überall zu sehen, das ist ja vielleicht der optimale Beruf dann für einen.
Ja, das stimmt. Man hat mit vielen Leuten zu tun und mit diesen Kontakten oder Menschen kommt es zu wenig Tiefe in der Form und man hat dann zum Erden und zum Rückzug und zum sich finden, hat man dann halt andere Menschen. Das stimmt. Ich wirke auch für die meisten Leute, glaube ich, wahnsinnig extrovertiert und wahnsinnig nach außen hin so ein bisschen gefächert, aber habe viel, viel mehr in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass ich, glaube ich, das Gefühl habe, sehr bei mir zu sein und eher introvertiert und immer die Energie oder mein Akku aufladen, immer bei einer Handvoll Leute suche und dann das große Umfeld meide, dass mich das sogar manchmal ein bisschen Kraft kostet dann auch.
Ja, das kenne ich auch. Ich glaube, ich kann ganz viel Kraft lassen, aber ich brauche dann manchmal so ein bisschen länger, um aufzufüllen dann auch. Mhm. Hast du auch so einen An- und Ausknopf? Also kannst du, ich denke schon, aber kannst du auf Knopfdruck sein und ordentlich delivern, wie man heute so schön sagt.
Ich glaube, also das kann ich gut, sein. Ja. Ich glaube, das kann ich gut. Ich glaube, mich kannst du in irgendeine Situation reinwerfen und ich funktioniere da auf Knopfdruck oder zumindest in relativ kurzer Zeit kann ich dann in irgendeiner Form sozusagen zünden. Ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass mich eine Stimmung oder eine Situation oder bestimmte Menschen davon dann irgendwie so ein bisschen abhalten. Ich kann mich da, glaube ich, frei machen. Mehr als vielen anderen lieb ist, dass manchmal vor dem Dreh alle so, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen und dann wäre es wieder da hinten und quatscht. Du musst mit dem Kameramann einen Witz machen, kurz bevor es losgeht mit irgendeiner intensiven Szene, Frederik, komm hier und so weiter. Oder habe schon irgendwelche Kollegen abgehalten, sich zu konzentrieren, weil ich irgendwie kurz noch was erzählen wollte. Und die Frederik, lass mich kurz hin, ich weiß nicht mehr, was ich gleich sagen muss. Komm, jetzt entspann dich. Das ist nicht nur einfach vorgekommen, dass ich dazu sehr dann in meiner Dynamik und Energie bin.
Ja, aber so einen Ruf hast du in der Branche, das ist einfach, Wassermann, ganz furchtbar, Wassermann. Spaß beiseite, würdest du gerne wissen, wie lange du noch genau zu leben hast? Wir kommen immer mehr in die Tiefe, wie du merkst. Erstmal von den schönen Erinnerungen aus der Kindheit.
Ich merke auch, wie lange ich noch zu leben habe.
Und jetzt geht's.
Wow. Komm.
Also, wann ist es soweit? Möchtest du es gern wissen? Wann ist Schicht im Schacht?
Wow, Schicht im Schacht. Das ist wirklich eine richtig, richtig knifflige Frage. Weil
Die kommen von dir, mein Freund.
Ja, weil...
Die kommen von dir. Aber ja, krass. Spannende Frage.
Weil ich mich dann... es gab ein, zwei Situationen in meinem Leben, dass ich dann irgendwie mal dachte, so, könnte das jetzt eine ernste Situation sein? Ist es vielleicht irgendein Befund oder irgendein Unfall? Oder hast du dir irgendwas eingefangen? Oder kommst du jetzt nicht mehr ans Ufer zurück? Oder irgendwas, wo man so drüber nachdenkt und dann fragt, schießt einem kurz durch den Kopf so... Ist es das jetzt? Ist das der Moment? Weil irgendwer ja dann da sein oder so. Ist der das jetzt vielleicht schon? Ich hätte nicht damit gerechnet, aber das tut ja niemand so richtig. Oder die wenigsten Menschen rechnen zu irgendeinem Zeitpunkt damit. Mhm. Ich glaube erstmal vorweggenommen, dass ich es nicht wissen möchte. Glaube ich sogar, bin ich mir sogar relativ sicher. Aber wenn man es weiß, ich würde mich nicht jetzt in ein neues Studium, wenn ich sage, ach komm, ich möchte eine neue Karriere starten, ich möchte vielleicht Arzt werden und studiere jetzt Medizin. Wenn ich weiß, ich habe eh nur noch 2,5 Jahre zu leben, dann würde ich das jetzt nicht mit einem intensiven Studium verbringen. Dann würde ich halt gucken, dann würde ich wahrscheinlich alles aufgeben und mein Geld nehmen und würde sagen, dann gehe ich jetzt einfach, ziehe ich auf eine Südseeinsel und werde jeden Tag einfach erleben oder halt irgendwas anderes machen, was mir Spaß macht. Das heißt, man hätte natürlich eine viel höhere Effizienz seiner letzten Zeit. Weil es gibt zwar so ein bisschen hier, ne, Carpe Diem, so lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, aber genau so krass macht man es ja irgendwie nicht. Jeder muss ja zu seinem Job irgendwie, oder jetzt Homeoffice wahrscheinlich dann öfter mal nicht, aber jeder muss ja seinem Beruf nachgehen, jeder muss ja das und jeder geht seinen Verpflichtungen nach. Wenn man aber wüsste, man hätte jetzt nur noch ein halbes Jahr zu leben, würde, glaube ich, 80% des Alltags wegfallen, weil jemand sagen würde, das macht keinen Sinn mehr sozusagen.
Aber das ist doch eine ganz, finde ich, eine genau deprimierende Frage, ob man dann sagt, wenn man weiß, man lebt nur noch ein halbes Jahr oder 2 Jahre, ist man dann glücklicher, weil man vielleicht dann das macht, was man will?
Das habe ich mich auch.
Das kann man ja endlos ausführen.
Ja, genau, das habe ich mich nämlich auch.
Also eigentlich macht mir die Frage Angst.
Ja, das stimmt. Deswegen fand ich das so spannend. Und das ist natürlich genau der Punkt, jetzt der Arzt sagen würde, Herr Funke, Sie haben nur noch ein Jahr, und dann würde ich natürlich rigoros alles umschmeißen und ändern, dann würden mich wahrscheinlich auch viele fragen, warum machst du das erst nach dieser Diagnose und warum hast du das nicht immer schon gemacht?
Genau, das ist
aber,
es.
Es ist ja auch so ein bisschen, man kann das ja auch nicht völlig planlos machen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwie 50.000 Euro auf dem Konto und ich sage, ich verkaufe alles, ich schmeiß alles hin und werde jetzt einfach das Geld, werde nur noch von dem Geld leben auf einer Insel und mir nur noch Cocktails bringen lassen und schwimmen gehen und surfen und so weiter, dann ist das Geld irgendwann halt weg. Dann muss ich irgendwann realisieren, okay, jetzt hast du all dein ganzes Geld verbraucht, jetzt musst du doch wieder gucken, dass du irgendwie an Geld kommst. Also man kann es nicht ganz so leicht machen.
Grundsätzlich, Scheiße, war doch ein guter Befund. Oh je.
Grundsätzlich, oh je. Sollte man,
Herr Doktor.
Grundsätzlich sollte man aber tatsächlich, stimmt, sollte man vielleicht sein Leben öfter, ist das das Leben, was ich, wenn ich in 10 Jahren zurückdenke, oder würde ich mich, ist das das, was ich gemacht haben wollen würde? Oh, das ist eine spannende Zeitform. Oder hätte ich
Plusquamperfekt.
Oder hätte ich vielleicht gerne schon früher etwas geändert oder so. Das ist halt interessant. Und ich glaube, dass durch genau so eine Fragestellung muss man nicht erst einen Unfall, eine Krankheit, irgendeine schlimme Situation gehabt haben, die einen so ein bisschen so dermaßen bedrohlich ist oder sogar so lebensbedrohlich, dass man dann sein Leben in Frage stellt. Man hört ja öfter von Leuten, die dem Tod vielleicht von der Schippe gesprungen sind, eine Krankheit besiegt haben oder so. Auf einmal ist für mich eine Steuererklärung, ist für mich gar kein Stress mehr. Ich denke mir einfach, ja, dem schenke ich keine Beachtung mehr. Das wirkliche Leben und die wirklich wichtigen Dinge spielen sich woanders ab. Und ich finde, wenn man sich solche Fragen dann hin und wieder mal stellt, kommt man auch ohne diese Negativerlebnisse an den Punkt, dass man merkt, vieles davon möchte ich, glaube ich, gar nicht. Vieles davon ist einfach eine Routine, in der ich stecke, die Comfortzone, aber da möchte ich eigentlich nicht hin oder da möchte ich eigentlich von weg.
Und vieles ist vielleicht trotzdem ganz gut. Man fängt ja auch bei den anderen Sachen im Umkehrschluss an, Sachen wertzuschätzen. Ich will es auch gar nicht so pathetisch halten, aber dass man sagt irgendwie, okay, cool, auch wenn jetzt gerade diese Situation, ich will jetzt nicht unbedingt auf Corona eingehen, weil das holt uns alle ein bisschen aus, lockt uns aus der Reserve, aber dass man sagt, eigentlich kann ich ja schon ganz viel entscheiden. Es gibt ein ganz gutes Buch, mir fällt der Name nicht ein, ich kann meinen Namen nie so gut merken. Da sagt die Protagonistin aus dem Film, aus dem Buch, die sagt, ich sterbe am 1. Juni und rollt das ganze Leben nochmal neu auf und plant auch ihre Beerdigung und sie stirbt aber nicht. Das heißt, sie challenged dadurch ihre ganzen Freunde. Und die eine Freundin sagt, sie fährt jeden Tag, weiß ich nicht, U-Bahn und dagegenüber sitzt ein Mann, der gefällt ihr sehr, sehr, sehr und sie sprechen sich halt gegenseitig nicht an und sie traut sich halt nicht. Und dann sagt sie, okay, ich bin halt also ich sterbe in einem halben Jahr, ich würde ihn ansprechen. Und dann sagt die Person, ja, wenn ich nur noch, weiß nicht, 3 Monate zu leben hätte, würde ich ihn auch ansprechen. Und dann kommt man natürlich viel besser ausgebaut dadurch, so, warum sprichst du ihn nicht jetzt an? Ja. Weil das ist doch eigentlich der Punkt.
Genau, das ist tatsächlich genau ein schönes Beispiel, dass man sich öfter einfach mal sagt, dass man sich nicht sagt, mir läuft die Zeit davon, man soll sich auch nicht stressen, aber man sollte sich vielleicht einfach sagen, vielleicht hätte ich das einfach schon früher mal machen sollen und nehmen das, warum muss erst was passieren, was mir diesen Tritt in den Hintern gibt sozusagen, warum kann ich mich nicht intrinsisch motivieren und muss nicht irgendwie erst durch irgendeine andere Äußerlichkeit, also durch irgendwas, durch einen äußeren Umstand dahin kommen. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Und das ist
eigentlich ein ganz guter
Punkt. Und ich glaube, dass man vielleicht, wenn man es wüsste, um nochmal zur Frage zu kommen, wenn man es wüsste, wann das so wäre, dann wüsste ich zwar, die Zeit werde ich jetzt effizienter nutzen, aber ich glaube dann wird das aber auch eine sehr harte Zeit. Wenn du dann irgendwann auf die Uhr guckst und weißt, jetzt habe ich noch 47 Tage und so und irgendwann kannst du es nicht mehr genießen. Da ist es vermutlich, das ist nur eine Vermutung, vermutlich besser, du lebst deine letzten Tage vielleicht in Anführungszeichen jetzt nicht so in Ekstase oder in totalem Bewusstsein und lebst die vielleicht in deiner normalen Routine, bist dann aber grundsätzlich nicht so belastet, weil dann liegt ja auch so eine dunkle Wolke über dir, in dem Moment, wo du das weißt. Ist ja jetzt eh schon so, aber wir hoffen ja alle, dass es erst in 30, 40, 50, 60, 70 Jahren ist oder sowas, insofern.
Ja, das ist der Punkt, ob man da auch wissen will, wie es passiert, weil da überlegt man irgendwie, wie wird das denn nun sein? Beziehungsweise.
Ach, das ist auch fies. Wenn man weiß, man wird angefahren, dann traust du dich ja gar nicht mehr über irgendeine Straße zu gehen.
Aber die Frage stellt man sich ja von wegen, was wird es denn sein in, wie du sagst, 50 Jahren oder so? Wie wird es denn sein? Anyway. Und ich glaube, das Leben macht schon tatsächlich Sinn, so wie es gerade läuft, dass man es nicht weiß. Du würdest dir ja nicht mal einen Tag Ruhe gönnen.
Genau, du würdest dir keinen.
Nein, ich würde.
Stimmt, so genau. Du kannst dich ja gar nicht entspannen, weil du weißt einfach, dir läuft im wahrsten Sinne die Zeit davon. Tut sie so auch.
Ja, und aber ich entspanne aber gerne. So. Und du hast Fun. Und dann, wenn irgendwie die Woche ankommt, dann denkst du dir, so, also, jetzt fange ich halt an. Was macht man denn? Ich habe mir überlegt, ob ich anfangen würde zu rauchen. Total bescheuert eigentlich.
Naja. Nee, so bescheuert ist das gar nicht. Ich glaube nämlich, mancher der Konsum von vielen Dingen, wie zum Beispiel Zigaretten, Alkohol, Drogen, vielleicht auch sehr viele sexuelle Erfahrungen, alles, wo man sich manchmal, ich glaube, dass man, und ich habe genau diese Frage, habe ich vor kurzem mit einer Freundin von mir besprochen, und sie meinte zum Beispiel, dass ihr eine andere Frage in den Kopf gekommen ist, würdest du gerne wissen, wann die quasi Liebe deines Lebens in dein Leben tritt. Oder sagen wir mal, die Person, mit der du dein Leben verbringst. Wenn du das nämlich wüsstest, dann meinte sie, wenn ich wüsste, das wäre jetzt in 4 Monaten und mit dem bin ich für immer zusammen, dann würde ich diese 4 Monate nochmal richtig, ich würde alle anschreiben, ich würde alle Männer mitnehmen, und dann hat sie so gelacht. Und dann dachte ich eigentlich, interessant, dass man das dann erst macht, dass man dann sich erst so frei fühlt, ich nehme jetzt nochmal alles mit, weil in 4 Monaten ist es dann soweit, in so einer Euphorie. Aber naja, also es ist interessant auf jeden Fall.
Und alles mit Liebe, Mutti, sie meint den Sommerschlussverkauf. Nochmal die ganzen Sonderangebote.
Genau.
Deine fünfte und letzte Frage vorerst ist, welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne noch einmal wiederholen? Um das mal richtig ganz philosophisch nochmal abzuschließen. Also.
Ja, und ich hoffe, du hast dir sehr viel schönere Fragen ausgedacht oder sehr viel positivere oder weil ich an diesen Tag, ich muss immer wieder an einen Tag aus meiner Vergangenheit denken. Ja gut, klar, wo werde ich auch sonst in die Zukunft bekommen. Aber ein Tag aus der Vergangenheit, an den ich sehr oft denken muss, ist ein Tag, an dem ich eine Frau kennengelernt habe, nicht kennengelernt habe, sondern das Date, das erste oder das einzige Date, was wir quasi hatten. Ist eine sehr traurige Geschichte, leider. Oh Gott, ich wünschte, ich hätte jetzt eine andere Geschichte angefangen. Aber es war eine ganz, ganz süße Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und dass ich immer wieder in ihre Apotheke gekommen bin, um sie irgendwie kennenzulernen und irgendwelche Sachen gekauft habe, nur um da zu sein. Und dann sind wir mal ins Gespräch gekommen und haben uns irgendwann mal verabredet. Und wir hatten ein Date, und das war tatsächlich vielleicht eins der schönsten. Das war wirklich so, also fast ein bisschen zu kitschig, wie schön unser Date dann war. Den ganzen Tag miteinander verbracht, spontan in irgendein Museum gegangen, mit dem Rad durch die Sonne gefahren, irgendwo in die Spree gesetzt, die Füße im Wasser und irgendwelche Drinks geholt, und dann hat's geregnet und so. Dann durch den irgendwie geküsst und dann irgendwie zu mir gefahren, und dann haben wir irgendwie, sind wir uns näher gekommen, miteinander geschlafen. Alles wirklich richtig schön. Es war wirklich ganz traumhaft. Und naja, und dann ist sie irgendwann halt nach, ich weiß nicht, von mittags an oder sowas, irgendwann mitten in der Nacht oder so nach Hause gefahren. Und ich dachte, dass da eine richtig schöne, schöne Geschichte entstehen würde, könnte. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ewig nichts von ihr gehört. Also um die Geschichte kurz so abzukürzen, oh Gott, ich hatte die nicht anfangs an, ich habe dann nichts mehr von ihr gehört, nie wieder. Und ich habe mich immer gefragt, was ich denn falsch gemacht habe, was da so komisch war. Am nächsten Tag nicht, eine Woche später nicht, einen Monat später nicht. Und dann habe ich mal bei StudiVZ, das waren noch Zeiten, da habe ich mal so einen Nebenjob gehabt und da habe ich gearbeitet und da war eine gemeinsame Freundin, wie ich dann von den Profilen gesehen habe und habe mit ihr gefragt, ob sie mal was von ihr gehört hätte. Das war so anderthalb Jahre später und dann meinte sie zu mir, dass... ob ich das nicht gehört hätte. Und ich meinte, nee, was? Und dann meint sie, dass sie an Krebs gestorben sei. Und wir haben das mal so ein bisschen zurückverfolgt, das muss tatsächlich genau da zu diesem Zeitpunkt gewesen sein. Das heißt, ich war einer, vielleicht der letzte Mann, mit dem sie dann so ein Date hatte oder schlafen hat. Das ging sogar sehr, sehr schnell. Also nach der Diagnose und der Behandlung und so waren das irgendwie so 2-3 Wochen. Ganz furchtbare Geschichte. Aber... warum? Der Tag war einfach so wunderschön und gerade unter diesem Aspekt hätte ich gedacht, wie gerne hätte ich den nochmal mit ihr verbracht. Nicht, dass das was an dem Ausgang geändert hätte, aber dass man so ein bisschen, ja, wie so täglich grüßt das Murmeltier, vielleicht denkt, kann man was verändern? Kann man vielleicht irgendwie, kann man noch mehr rausziehen? Kann man noch mehr Fragen stellen oder so, dass man diesen Tag nochmal nutzt, um nochmal mehr, also ich weiß nicht, wieso mir dieser Tag so, es sollte eigentlich natürlich ein schöner Tag sein, den man nochmal, also einer, der auch mit einem, der... Es ist ja ein schöner Tag.
Es
war tatsächlich ein Tag, über den man dachte, das könnte man so verfilmen. Das wäre in jeder Komödie, in jeder Liebeskomödie, wäre das der perfekte Plan gewesen, so einen Tag zu verbringen, wo man gedacht hätte, okay, die beiden sind's. Und dann hätte ich vielleicht, weil ich habe mich danach auch richtig, habe mir Vorwürfe gemacht, ich habe mich blöd verhalten, ich habe was Blödes gesagt, ich habe irgendwie zu schnell, zu viel, ich weiß es nicht, was es war. Ich habe mich gewundert, warum ich nie wieder was von ihr gehört habe und die Erklärung kam dann leider erst ein bisschen später. Und vielleicht auch hat sie sich am nächsten Tag auch nicht gemeldet, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht die Diagnose da bekommen hat oder eine Therapie angefangen hat oder eine Behandlung oder ich weiß es nicht.
Sehr interessant, weil wir gerade in den vorherigen 2 Fragen ja genau darauf eingegangen sind, wenn man weiß, dass sowas passiert, wie verbringt man die Tage? Das ist eigentlich total spooky gerade. Aber das stimmt.
Ja
eigentlich so eine Geschichte.
Ich finde die Vorstellung schön, dass sie sagen würde im Nachhinein, ich hätte den Tag gar nicht, es hätte nicht schöner sein können sozusagen. Und ich habe das Gefühl, ich war eine schöne Begleitung für diese Zeit. Das sind so Fragmente und Puzzlestücke, wann welcher Tag, welche Woche, wann das jetzt genau so alles war, das weiß man jetzt nicht. Das passt leider dann halt ganz genau da rein, aber es war, ja.
Aber ihr habt euch denn in der Perfektion einfach getroffen. Die Frage ist, und also vielleicht hast du sie dir auch selbst gestellt, wäre der Tag genauso schön, wenn sie es eventuell gewusst hätte und dir gesagt hätte? Wahrscheinlich wäre der ganz anders abgelaufen.
Ich glaube nicht, dass sie, genau, wenn sie das gesagt hätte, hätte das so eine Schwere bekommen, weil ich das natürlich thematisiert oder weil wir das dann kommuniziert hätten. Wir haben über Krebs, sie wollte in die Forschung irgendwie und wir haben über Krebs gesprochen und sie hat sogar so ein bisschen darüber gewitzelt. Ich weiß noch genau, dass ich irgendwie mich gewundert habe, warum wir auf dieses Thema gekommen sind, warum sie Ärztin werden möchte, warum sie auch in der Forschung sein möchte und so weiter. Wir haben darüber gesprochen, deswegen habe ich mich immer gefragt, ob sie das schon wusste. Ob sie vielleicht wusste, morgen oder übermorgen fange ich irgendwie der Behandlung an und der Arzt hat ihr gesagt, hey, du bist jung, du bist gesund, wir können mit dir hier, wir machen das einfach und dann ist das Ding dann auch wieder weg, mach dir da keine Sorgen und dann ist das ganz schnell rapid abgesunken. Mhm. Vielleicht war das auch das, es lag auch von ihrer Seite aus nicht so eine Schwere dabei oder ich habe dann natürlich im Nachhinein immer überlegt, hat sie was gesagt, hätte ich das erahnen müssen können, aber es war ein schöner Tag. Und ja, er war super und ich hätte ihn einfach, ich muss sagen, das ist einer der Tage, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil er fast zu kitschig schön war, ehrlich gesagt, ja.
Kannst du den Tag trotzdem so wahrnehmen, ohne ihn 1000-mal zerdacht zu haben? Also ja. Ist er jetzt, ich sage jetzt mal, gut eingepackt so in deiner Schublade, dass du sagst, irgendwie da denke ich
gerne dran? Ja, ist es. Ich sehe das so ein Stück weit als kleines Geschenk auch, ob sie das jetzt wusste oder nicht, ich habe mir das manchmal andersrum gedacht. Ich weiß nicht, warum ich manchmal so Gedanken habe. Ich habe mir auch gedacht, wenn mir jetzt was passieren würde.
Du bist Wassermann,
wenn mir jetzt ganz klar. Wenn mir jetzt was passieren würde, wenn ich heute Nacht oder morgen früh einen Unfall, dann wärst du vielleicht die Person, mit der ich mich als letztes wirklich so ausgetauscht und unterhalten hätte. Und dann frage ich mich auch, hatte ich mit den Personen eine schöne Zeit? Habe ich denen viel gegeben? Habe ich denen zugehört? War ich dann für die Person auch eine schöne Erinnerung? Hat sie mich dann gut in Erinnerung? Weil der Tod ist ja dann nur für die Hinterbliebenen schlimm. Für mich ist das dann ja nicht mehr relevant. Wie ist das dann für dich? Und so weiter. Das habe ich, ja. Also ich glaube, der Tag, ich kann den Tag einfach so genießen, dass irgendwie so wirklich so mit Sommerregen und sie hatte so ein Kleid an und dann haben wir uns irgendwie so geküsst und dann kommst du noch mit zu mir und dann haben wir miteinander geschlafen und irgendwie war alles so.
Schreib doch mal die Geschichte auf, weil das ist eigentlich ganz toll.
Ja.
Also um nicht zu veröffentlichen, sondern für dich nochmal aufzuschreiben. Einfach vielleicht in der ganzen...
Ja.
Oder komm, wir machen daraus eine Podcast-Folge. Sollte dir heute Abend was passieren, lieber Frederik? Klopf, klopf, klopf. Ich habe wenigstens alles auf Tonband, ne? Das heißt, wir wissen, wie schön dann der Abend noch war. Warum uns mal bitte von dieser Endzeitstimmung mal verabschieden? Jetzt komme ich mit meinen 5 Fragen.
So.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Du kennst sie natürlich noch nicht, aber ich habe mir auch Mühe gegeben. Ich muss lachen, weil ich natürlich, das passt zu deiner ersten Frage. Ich weiß ja auch, wie intensiv das letzte Jahr für dich gewesen ist. Mhm. Und wir haben uns ja auch, wie vorhin schon gesagt, in meinem Flur ausgetauscht. Ich möchte von dir wissen, was war 2020 dein absoluter Fuck-off-Tag?
Ich dachte, es geht positiv weiter. Hast du nicht gesagt, ich hoffe, wir kommen jetzt in eine bessere Stimmung und fragst mich nach
dem... Nee, mit Tod hören wir erstmal kurz auf, aber ich will wissen, was war dein Abfucktag 2020?
Na gut, du weißt ja nicht, ob das vielleicht mit Tod sogar zu tun hat. Aber hat es nicht. Zumindest sind da... Nein, zumindest sind da keine Menschen gestorben. Vielleicht nur Emotionen.
Emotionen sterben. Willkommen im Matzab-Podcast.
Willkommen im Matzab-Podcast, genau. Für die morbide Unterhaltung. Genau. Hören Sie die nicht, wenn Sie depressive Neigungen haben.
Genau.
Da gibt es leider auch so einen ganz klaren Moment, den ich da auch rausfischen kann. Ich hatte im Spätsommer jemanden kennengelernt. Also ich war nicht mehr mit der Person zusammen noch von meinem
Geburt. Schon wieder die Frauen, die tun dir nicht gut. Merkst du ein bisschen? Also... Lieberlein, da müssen wir mal dran arbeiten.
Ja, da bist du nicht der Erste, der mir sagt, ich sollte das vielleicht nicht als Element in meinem Leben sehen. Wenn man natürlich eine Familienplanung und Zukunft irgendwie vor sich hat oder sieht, dann ist das natürlich schwierig, darauf zu verzichten. Aber auf jeden Fall, ich hatte sie kennengelernt und das war halt also nicht mehr die Person, mit der ich noch an meinem Geburtstag zusammen war. Und war auch überrascht, dass ich mich nach der Zeit, nach dieser Trennung, dass ich mich mit so einer Intensität für eine Person interessieren kann und die mich dann tatsächlich so unglaublich umgehauen hat, dass ich wieder alles neu an, so viel zum Sterben der Emotionen, dass ich alles an Emotionen wieder mobilisieren konnte. Also leider auch an Hoffnungen, Träumen und ja, ich war so fasziniert tatsächlich von diesen Menschen, dass ich und ich glaube tatsächlich, ich habe oft drüber nachgedacht, zum ersten Mal so richtig mit dieser Frau mir auch eine Zukunft vorstellen konnte.
Das heißt, ihr wart zusammen, ihr habt euch angenähert.
Wir haben uns
oder zumindest war das seine Definition?
Das ist jetzt ein bisschen Definitionssache. Mir kam es, ich funktioniere, ich merke dann meist schon, also wir waren selbst nach ein paar Tagen oder Wochen, ich merke eigentlich schon nach ein paar Tagen irgendwie, ist es das oder nicht und in welcher Intensität wird das wahrscheinlich weitergehen und mir war sofort klar, auch wenn das vielleicht lachen da viele drüber, aber nach ein paar Tagen, Wochen war mir eigentlich schon klar, das ist die Person, mit der ich mir wirklich vorstellen kann, irgendwie da meine Zukunft zu verbringen. Das merke ich dann halt immer relativ schnell und habe da immer ein ganz gutes Gefühl für. Oder offensichtlich auch nicht. Genau, ich habe das in entscheidenden Situationen, merke ich das tatsächlich, da ist das Feuerwerk und diese Erkenntnis ist einfach da. Ja, natürlich entsteht über die Zeit nochmal eine Tiefe und eine Liebe und eine Nähe und sowas. Das muss sich auch größtenteils erst entwickeln. Aber es gibt so einen Startschuss und wenn der nicht da ist, das Feuerwerk kommt selten irgendwie dann erst später. Und das war hier voll und ganz da. Ich hatte natürlich schon öfter mal das Gefühl, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt oder vielleicht die richtige Frau, aber so richtig gepasst hat es halt nie. Und hier habe ich dann wirklich gedacht, ich hatte auch natürlich ein bisschen Angst davor. Da dachte ich irgendwie, oh Gott, das ist es jetzt oder so. Aber in mir war eine unfassbare Euphorie, dass ich glaube, das ist es jetzt. Und darauf habe ich gewartet und so, das da habe ich wahnsinnige Lust drauf. Und es schien mir auch lange so leider, dass das für sie auch so war. Naja, auf jeden Fall lag von Anfang an auch ein komplizierter Schleier irgendwie über der Sache. Sie hat sich noch in der Trennungsphase nach einer mehrjährigen Beziehung befunden und irgendwie war sie davon noch sehr befangen und dadurch war ich dadurch auch so sehr befangen, dass ich das ganze Thema so wegschweigen und ignorieren wollte. Ich habe das versucht immer, also das Thema immer von mir wegzudrücken, auch in unserer Kommunikation. Ich meine, ich rede so viel und teile alles mit, aber in diesem Fall so alles Negative und Problematische habe ich komplett weggeschwiegen. Also es ist wirklich also total bescheuert oder auch naiv oder ich vor lauter Angst irgendwie einfach Dinge nicht zu hören oder wissen zu wollen. Naja, auf jeden Fall, gar nicht, dass es zu lange wird. In jedem Fall kam der Punkt, an dem sie mir klargemacht hat, dass sie sich jetzt so nicht auf mich oder auf jemand überhaupt, jemand anders einlassen kann. Oder auch will, fairerweise. Das muss man auch sagen, dass sie es halt nicht will. Aber zumindest weder ich noch jemand anders irgendwie. Das waren auf jeden Fall so ihre Worte, dass es mit niemandem so richtig möglich sei. Was ich auch verstehen konnte in der Situation. Grundsätzlich. Natürlich ist es schade, aber ich konnte das auch verstehen. Ja. Und das war für mich.
Verstehen ja, aber es tut ja trotzdem weh. Und das heißt, ihr hattet so ein konkretes Gespräch darüber, dass es ja nicht in die gleiche Richtung geht.
Nee, das eigentlich nicht. Ich habe immer nur gemerkt, wie sehr sie von mir weggezogen wurde. Sie war in vielerlei Hinsicht immer sehr, sehr distanziert von sich aus auch schon. Sie hat sich ihren Raum dann im Prinzip genommen und war halt nicht wie ich. Ich war es ja überraschenderweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber ich kam so mit aufgeladenen Akkus emotional und war voller Euphorie. Und ich habe gemerkt, dass sie das dann immer gebremst hat, indem sie so ein paar Wände aufgebaut hat, über die ich erstmal mühselig klettern musste, wenn es überhaupt dann irgendwie ging. Auf der anderen Seite hat sie dann, obwohl natürlich Taten mehr zählen als Worte, hat sie dann manchmal Sachen gesagt, die, auch wenn sie sich vielleicht der Tragweite nicht so bewusst war, für mich manchmal mit so die schönsten Sachen waren, die ich seit langem dann sozusagen gehört hatte irgendwie. Aber ich kann verstehen, dass es für sie schwierig war. Und wir haben das Gespräch nie, das ist ja das, was ich vorhin mit Angst meinte, wir haben das nie so richtig formuliert. Ich habe nie die Fragen gestellt, die ständig in meinem Kopf waren. Kann das denn überhaupt gerade so funktionieren? Bin ich derjenige, mit dem du dich wohlfühlst? Kann ich dich ablenken? Bringe ich dich zum Lachen? Kannst du dir vorstellen, mit mir Zeit zu verbringen? Brauchst du mehr Zeit? Soll ich dich in Ruhe lassen? All diese Sachen. Und das war für mich halt alles nachvollziehbar. Und ich wollte das auch so respektieren. Und dann habe ich mich, weil ich gemerkt habe, dass sie sich wiederum ein bisschen zurückzieht, habe ich mich so richtig zurückgezogen, um ihr halt Raum zu geben, den sie halt braucht. Also richtig viel Raum, dass ich sage, ich bin erstmal weg, aber ich bin da, wenn du das möchtest, und mir halt auch Selbstschutz irgendwie ein bisschen zu gewähren. So Selbstrespekt auch, dass ich dann gucke, ich bin dann erstmal so wieder bei mir. Und wir haben dann erstmal komplett Funkstille gehabt. Und ich dachte, dass das gut sei und auch notwendig, für sie definitiv, für mich auch und wenn man mit Hoffnung eventuell halt für uns als Idee. Und ich dachte, dass halt so lange, und jetzt kommt dieser Fuck-off-Moment, nachdem ich dann gesagt habe, dann nimm dir die Zeit, ich gebe dir den Raum und dann gucken wir mal quasi. Aber 2-3 Wochen später, also nach dieser Aussprache, da ging es mir gerade wieder ein bisschen besser, habe ich sie dann im Park mit jemand anders gesehen.
Oh, wirklich der Klassiker.
Ist ja, es ist vielleicht leider der Klassiker. Sie sind da Arm in Arm halt so lang geschlendert und sahen für mich sehr glücklich aus, fast so ein bisschen irgendwie verliebt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für mich wirklich so. Ich weiß nicht, ob ich in 2020 oder definitiv nicht oder auch in den letzten Jahren jeden Moment hatte, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, also was soll jetzt noch passieren? Jetzt kann mich auch der Blitz treffen. Das war wirklich.
Zerreißt eines Herz, oder?
Boah, das war richtig schlimm. Also es war richtig schlimm. Das war definitiv einer der schlimmsten Tage, an die ich mich so erinnern kann. Klar, im Nachhinein, oder was heißt im Nachhinein, oder mit der Zeit, denkt man sich natürlich, klar, wenn das einfach nicht ging und sie nicht wollte und wenn sie jemanden gefunden hat und das jetzt alles passt und sie glücklich ist, dann ist das ja auch ganz schön.
Dann sollte ja auch bla, glücklich sein. Ganz ehrlich. Aber, falls die Person zuhört, ein Dealbreaker.
Aber das dauert halt eine Weile, bis man sich das halt dann irgendwie so sagen kann. Man stellt sich natürlich 1000 Fragen. War das, das ging wahrscheinlich dann irgendwie so kurzfristig, wie das danach war, denkt man sich, das ging wahrscheinlich schon los, während wir uns noch kannten und schöne Sachen gesagt haben und Dings. Und du weißt wahrscheinlich, wie das dann so läuft. Und 1000 Fragen und Sachen. Und da gab es dann auch nicht so richtig so eine Klärung zu. Ich habe mich da dann erstmal dann so zurückgezogen. Das war auf jeden Fall. Ja, das soll gar nicht nach einem Vorwurf oder irgendwas klingen, aber zumindest war es für mich, da kann halt niemand was für, so richtig, war das für mich tatsächlich eine der schlimmsten Momente und Enttäuschungen, weil ich halt in meinem Höhenflug und in meiner Erwartungshaltung, was das eventuell sein könnte, eine enorme Fallhöhe hatte, sag ich mal, ja.
Tja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Hast du sowas auch schon gehabt?
Ja, absolut, absolut. Dass auch so einzelne Momente einen wirklich so auf der Stelle wirklich in zwei reißt, weil man dann irgendwie jetzt geht das ist dann wirklich ein Herzschmerz tatsächlich. Also so, ja, wie es so buchstäblich tatsächlich auch, genau.
Hast du dich da aber gut von erholt und ist hoffentlich lange her?
Das machen wir mal offline. Also
okay. Oh Gott, ich merke schon, du bist gerade, wir wollten uns zu positiven Themen bringen und jetzt bin ich nur ich
ja,
kurz.
Jetzt bin ich nur kann ich dir kurz auch, in dem ja, ich kann dir so 2-3 Geschichten, da würden einige sich die Finger nachlecken, wenn es ein Drehbuch werden würde.
Kein schönes dann wahrscheinlich,
auch. Oh Gott. Aber was wirklich, nee, kein schönes und was tatsächlich immer hilft, ist Zeit und ich brauche manchmal je nach Intensität ein bisschen länger. So, weg von Tod, weg von Frauen, weg von Herzschmerz, weg von wenn ich jetzt alle Namen aufzählen müsste, um Gottes Willen. Jetzt gehen wir mal wieder in dein Beruf, liebe Lande, okay. Denn aus diesem Grund bist du ja auch hier.
Ganz kurz.
Kommt jetzt der Champagner?
Der kommt.
Die Müllabfuhr.
Die Müllabfuhr, ich fand's so gut. Ja, hallo?
Hallo, Getränke aufmachen.
Hallo.
Wir haben heute Getränke bestellt zu 20 Uhr, also bis 20 Uhr.
Ja, genau.
Ich kann heute, also ein bisschen später, so gegen 21 Uhr schaffe ich
das. Ach, das ist super. Ach, das ist perfekt. Ja, 21 Uhr, weil ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Das ist ja super. Dann 21 Uhr, freue ich mich. Jetzt machen Sie sich überhaupt keinen Stress. Kommen Sie, wann Sie möchten. Ich bin hier, nehmen Sie sich alle Zeit.
Okay, danke.
Super, bis später. Ich freue mich. Danke, ciao.
Wie tolerant ist denn die Filmbranche, wenn man den doch nachvollziehbaren Spagat macht zwischen Independent-Film, Kurzfilm, der auch ja awardverdächtig ist und auch abräumt, aber auch GZSZ? Wie tolerant ist es deiner
Meinung
nach? Das ist
eine gute Frage. Das ist, I know. Das ist, hast du I know gesagt?
Naja, klar.
Und klatscht in die Hände, da sitzt er, da sitzt er auf seinem Podcast-Thron. I know.
Ja, na klar.
Es ist nicht ganz einfach, das zu beantworten, weil du ja auch nie unmittelbares Feedback kriegst. Das ist ja im Prinzip so, als wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und man sagt, es hat einfach nicht genau gepasst, wir haben uns dann doch für jemand anders entschieden, dass man wirklich 1:1 aufschlüsselt, warum etwas nicht funktioniert hat, ist wahrscheinlich nicht der Normalfall. Es gab Zeiten, früher hieß es irgendwie, oh Gott, wenn du mal Milita-Werbung oder Maggi oder irgendwas gemacht hast oder so, dann wird dir das ein Jahrzehnt hinterherlaufen und du kannst dich nirgendwo mehr blicken lassen. Heutzutage ist es so, wo Multimedia so ein bisschen verschwimmt, wenn du so ein Elias Mbarek bist, der macht dann Sky-Werbung, der macht dies, der macht die Show, der macht das. Oder so, wie heißt die,
Palina Roginski.
Ja, Roginski, so genau. Oder halt so, genau, es gibt so, also wenn du halt einmal etabliert bist, dann kann es gar nicht zu viel Werbung und Radioauftritt und Dings und so sein und du kannst Kinofilme machen und Serien und so weiter, dann bist du einfach so, dann steigt einfach dein Wert als Schauspieler, als Entertainer, als irgendwas. Und das war früher wohl nicht so. Früher hat sich das sehr viel mehr ausgeschlossen. Ich hoffe, dass das alles irgendein Projekt nicht irgendein anderes sozusagen blockiert. Ich weiß, dass ich mit meiner Agentur, als wir das Angebot quasi für die Rolle von GZS kam, dass wir da auch dann überlegt haben, könnte das dann vielleicht bedeuten, dass es dann Regisseure, Produktionen gibt, die dann einfach sagen, dann bist du für uns dann einfach nicht mehr interessant. Und ich habe selber auch Regisseure und Produzentinnen, habe ich auch gefragt, wie ist das denn, stellt man sich da mit dem Bein und so weiter. Und irgendwie waren sich alle am Ende einig, dass man das A, nicht ganz genau sagen kann, dass das heutzutage eigentlich nicht mehr so ein Problem sei. Und wenn ich da meine Rolle gut löse oder spiele, und ich bin auch dann mit den 4 Monaten, die ich dann da war, bin ich auch nicht so eine feste Säule geworden. Das heißt, wahrscheinlich kann sich jetzt schon nicht mehr so jeder richtig dran erinnern. Ach ja, stimmt, der hat auch damit gespielt. Das heißt, das verblasst dann auch schnell. Damit bin ich nicht irgendwie der irgendwas von unter uns oder sowas, sondern dann bleibt man weiterhin einfach Frederik Funke als Schauspieler und nimmt das einfach ins Repertoire mit auf sozusagen. Also ich hoffe und glaube nicht, dass das... Das ist Wunschdenken. An alle da draußen. Es soll mir nicht im Wege stehen. Ich denke nicht, dass das passiert.
Und du hast aber für GZSZ vorher gewusst, dass du nur 4 Monate on
genau, das war.
Also das stand. Das stand fest.
Ich wusste fast alles von der Story. Ich wusste so ein bisschen, was der Charakter macht und die Entwicklung. Und das war natürlich ganz spannend, dass man mit so einem Knall reingeht und auch rauskommt und dass man sich dann auch von dem schönen, weichen, flirtigen, charmanten Menschen zu was ganz anderem entwickelt. Irgendwie waren alle Vorzeichen damit so, das ist eigentlich perfekt. Also wenn man dann da sozusagen mitmachen möchte, dann hat man damit die richtige Länge, die richtige Intensität, um einfach so zack zu sagen, that's me. Um so mal auf der Karte zu sein, auch bei der UFA, die vor allem ganz viele Produktionen auch betreut, die Sokos und, weiß ich nicht, ich glaube Charité und dieses Kudamm 38 oder 36 oder Kudamm und irgendeine Hausnummer und solches.
Hausnummer oder Jahreszahl? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung.
Ah ja, stimmt. Jetzt habe ich es verwechselt mit Curry 36. Auf jeden Fall irgendeine Zahl. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass mir das nicht im Weg steht oder mir irgendwas im Nachhinein irgendwie so ein bisschen ins Bein schießt. Und falls es so ist, ich habe die Entscheidung dann zum jeweiligen Zeitpunkt immer für das jeweilige Projekt getroffen. Und da möchte ich auch gar nicht erst anfangen, im Nachhinein zu sagen, wäre, wenn, hätte, besser und so weiter. Nee, da bin ich, das soll eigentlich so bleiben.
Weil das Erste, was man sieht oder ich habe irgendwo gelesen, da habe ich mal geguckt, was es von dir so online gibt, kommt Aaron wieder? Besteht die Chance auf, weißt du, so Rückkehr? Ich weiß es nicht. Genau, aber es ist wahrscheinlich. Du hast aber auch eine harte Fanbase. Ich glaube, als wir da geschrieben haben, hattest du mir mal ein Foto gezeigt, wo du Autogrammkarten geschrieben hast von GZS.
Das kann gut sein. Also es passiert tatsächlich, da war ich echt überrascht, also dass wie viele Leute so ganz nett auf einen zukamen und Fotos haben wollten oder Autogrammwünsche sozusagen oder Briefpost, was ich bekommen habe, Fanpost. Da war ich war wahnsinnig überrascht, dass in der Zeit so viel Sympathie entstehen kann. Vor allem, wenn man weiß, wie sich der Charakter entwickelt, jetzt im Nachhinein. Das hat, und das Social-Media-Team, der Pressesprecher, mir haben sehr viele Leute gesagt, da wird echt ein Wind auf uns zukommen oder ins Gesicht fegen, blasen, wie heißt es? Es wird auf jeden Fall, wird es eventuell auch sehr, sehr anstrengend werden. Und da muss man dann auch so ein bisschen Zeichen setzen. Und da werden wir auch Videos zeigen, dass ihr euch gut versteht, dass ihr befreundet seid, dass wir sowas nicht tolerieren, dass ihr euch selber auch gegen Übergriffigkeit und sowas alles aussprecht, was mir nur persönlich sehr gut gefallen hat, dass man da auch noch das alles zur Sprache bringen konnte. Und die Leute, man hätte erwartet, dass sich das komplett wandelt, aber die haben dann gesagt, naja gut, der Charakter, der ist jetzt nicht so nett gewesen dann am Ende, aber der hat das toll gemacht und hoffentlich kommt er zurück. Ja. Und ja, das war jetzt wirklich sehr vorsichtig ausgedrückt. Aber das waren die Worte halt so ein bisschen, die im Prinzip aus dem Publikum kamen, also vom Social Media halt dann irgendwie. Und ach naja, und vielleicht kommst du ja geläutert zurück und es wird schon und du warst so ein toller Schauspieler und du hast das so bereichert und du hast dann, ist Wahnsinn, was ich dann Feedback bekommen habe. Und ja, die Leute waren alle auch danach so ganz happy. Ich habe dann eine ganz gute Fanbase dann bekommen. Ja. Da war ich dann irgendwie auch so ein ganz bisschen stolz drauf. Ja.
Du warst ja mal mit Jack Wolfskin in der Arktis 2 bis 3 Wochen. Da habe ich mir jetzt mal folgende Frage überlegt. In welcher Art und Weise findet man wieder zu sich zurück als Mensch, wenn man eins ist mit dieser außergewöhnlichen Natur, die doch zu unserer Welt gehört?
Die Frage, wie findet man wieder zu sich als Mensch zurück? Was sagt er denn, dass man nicht genau durch diese exponierte Spezialsituation vielleicht zum Menschen, zu sich als Mensch kommt?
Eine Suggestivfrage. Ja, ich lege dir schon in den Mund. Nein, aber wie verändert das einen oder was für ein neues Menschsein-Gefühl entwickelt man, wenn man in dieser Naturumgebung halt ist für eine längere Zeit?
Also das war definitiv, wir sind ja so aus dem Freundeskreis, wir sind schon wirklich sehr viel gereist, sehr viel, sehr lange, und ich habe die verschiedensten Orte besucht und die verschiedensten Erfahrungen gemacht, aber das war tatsächlich eine der extremsten, nicht nur einfach wegen der Temperatur und der Abgelegenheit. Ich meine, wenn man mit Schrotflinten ausgerüstet und so Schneeschuhen, Stiefeln durch Eislandschaften, völlig menschenleere Eislandschaften wandert, um Scouting zu machen, wo wir am nächsten Tag was aufnehmen und wir die als Sicherheitsmaßnahme dabei haben, falls wir auf Eisbären treffen, dann hat man schon irgendwie das Gefühl, ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht das Berliner Umland, und das ist schon wirklich Wahnsinn. Und du fliegst mit dem Helikopter so an Eisbergen vorbei oder fährst da im Kajak, oder wir hatten halt so einen Jäger, der hieß auch nur The Hunter. Der ist ja wirklich in ganz Grönland bekannt. Den hatten wir tatsächlich auch dabei als Experten, und der hat irgendwann auch dann da in diesem Zeitraum dann auch mal so ein Narwal geschossen aus seinem Boot auf so eine unfassbare Entfernung irgendwie, weil das dann halt überlebenswichtig auch für die war. Und die sind da mit der Natur sehr im Einklang, wissen immer, welche Tiere sich wo aufhalten, und die Zahlen, kann man sich im Prinzip dann für die eigene Nahrung im Prinzip dann bedienen, wie leben die da einfach, und was ist Wahnsinn. Also es war wirklich Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich da... Es war einfach eine spannende Erfahrung. Ich weiß nicht, ob mir das als Mensch, was das gemacht hat. Ich war unfassbar dankbar, da zu sein. Und du siehst diese Menschen, in was für einer Abgeschiedenheit die da leben. Und wir sind da völlig dick eingepackt und gehen dann da raus bei minus 20 Grad und haben das Gefühl, wir sterben, wir frieren sofort wieder ein, wir drehen das kurz und gehen wieder ins Warme, wenn das überhaupt mal warm war, so richtig, ab und zu ja auch nicht. Und dann siehst du da Kinder, die in Jeans und Turnschuhen da Fußball spielen, weil die gerade Pause haben von ihrem Schulunterricht sozusagen, in so einem 1000 Menschen Inuitendorf. Dann kriegt man schon ein bisschen anderes Gefühl für, wer bin ich und wie leben hier andere Menschen sozusagen, in welcher Abgeschiedenheit. Absoluter Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Ich habe für mich einfach... Ich war sehr dankbar und habe immer wieder Videos und Fotos gemacht und dachte einfach, wie toll, dass ich hier sein darf. Weil das ist, glaube ich, das ist fast unbezahlbar, das einfach privat zu organisieren. Das haben mir dann auch andere Leute gesagt, dass sie das mal versucht hätten. Aber die ganze Planung mit so einem kleinen Charterflug nach Grönlands nach Kulusuk war das, glaube ich, zu einem der nördlichsten Flughäfen der Welt und dann nach Tasiilaq weiter mit so einem Helikopter und so, das kriegst du fast eigentlich, also ich kam mir vor wie ein Millionär, der eine ganz extravagante Reise geplant hat, weil für dich ja alles organisiert wird und du überall mitkommst halt, du schleppst natürlich zwar die ganzen Sachen, aber du kriegst sogar Geld dafür, dass du halt diese ganze Unternehmung machst. Für mich war das keine Arbeit, sondern einfach nur ein riesiges Abenteuer, Wahnsinn war das, ja.
Toll, toll. Also ich glaube, die ganzen Bilder, die kann man auch noch sehen und sie sind doch online, beziehungsweise da gibt es ja auch Videomaterial. Ne?
Den Spot gibt es auch noch, wenn man Jack Wolfskin, ja. Frederik Funke irgendwie eingibt, dann sieht man diesen Spot auch nochmal, glaube ich, genau, ja.
Genau, spannend. Zur Not verlinke ich ihn noch gerne noch in den Shownotes. Jetzt sprechen wir über das Casting und Hauptrollen und Absagen und ständig Bewerben. Wie verzerrt sich deiner Meinung nach hier die Selbstwahrnehmung, wenn man ständig in einem Bewerbungsmodus ist?
Puh, das ist auch interessant. Das ist auf jeden Fall, man muss sich, es dauert sehr lange, zumindest war es bei mir, ich kann jetzt nur für mich sprechen, es hat sehr lange gedauert, bis man das wirklich ablegen konnte, dass es nicht um mich als Person geht. Es geht nicht um mich als Menschen, es geht einfach um das, ich biete was an und dann hast du die Entscheidung zwischen 5, zwischen 10, zwischen 50 oder zwischen 100 Leuten und dann ist manchmal eine kleine Typfrage entscheidend, irgendwie die Haarlänge, die Augenfarbe. Ich habe manchmal dann, wenn ich einen Job bekommen habe, auch im Nachhinein erfahren, naja, wir waren uns nicht ganz sicher, aber die Hauptdarstellerin hatte halt blonde Haare und du hattest dann dunkle Haare und dann haben wir dann eher dich genommen und so. Es sind manchmal diese ganz einfachen Unterschiede. Und manchmal ist es vielleicht einfach die Art und Weise, was man halt anbietet, ob man eine kleine besondere Macke, einen Tick oder ein besonderes Lächeln irgendwie hat, was irgendeinen verzaubert. Am Ende sitzen da ja auch nur Menschen, die sich die Videos so angucken und die sich dann einfach denken, ah, ich glaube, der ist es. So wie er da kurz reagiert hat, weil er da irgendwas hat oder sowas. Ich meine, manchmal ist es einfach dann eine Kleinigkeit, die darüber Ausschlag gibt, wie man die Rolle interpretiert. Und das war für mich aber nicht ganz einfach. Ich habe früher sehr mir Absagen habe ich persönlich genommen und habe gedacht, warum nicht ich? Was haben die anderen, was ich nicht habe? Hätte ich das besser machen können? Hätte ich es anders machen können? Aber das ist da hinterher erstmal natürlich immer schlauer, wenn der Regisseur sagt, ja, ich habe das ja so reingeschrieben und alle haben das für sich so interpretiert und diese Interpretation fand ich halt am besten. Dann ist meine ja nicht falsch. Sie hat halt nur dafür nicht gepasst. Dann denkt man sich natürlich, na, hätte ich das gewusst, hätte ich das schon so gemacht, wie du das wolltest. Aber das ist halt, er weiß es manchmal auch erst, wenn er es sieht. Also es ist ein langer Prozess. Und ich glaube, ich bin auch nicht zu 100% davon weg, dass ich mir manchmal denke, ich habe das doch so toll gemacht. Können die denn nicht sehen, dass ich das mit einem Schnipsen, mit wenig Mühe umändern könnte in das, was die haben wollen und so? Oder man, ja, das ist wahrscheinlich dann oft einfach nur die Enttäuschung, dass es nicht klappt. Dass man sich dann sagt, ach Mann, ich hätte doch und ich könnte doch und so. Aber eigentlich ist es ist es das nicht. Ich glaube, das ist ähnlich wie in Beziehung. Wenn es mit jemandem nicht klappt und man...
Oh, nicht schon wieder
Beziehung. Nein, aber du kennst es doch.
Ihn bitte, das müssen wir rausschneiden. Der fängt schon wieder an, über Frauen
zu erzählen. Du kennst es doch, wenn man selber die Person ist, die nicht so begeistert ist wie die andere, dann denkt man sich einfach, ja, es klappt halt einfach nicht so. Schade, es ist einfach nicht so. Wenn man aber die Person ist, die das möchte und die kann halt nicht verstehen, die denkt sich dann auch, das kenne ich ja selber zur Genüge, du ja auch, dass man sich dann denkt, hätte ich was anderes sagen, machen, tun können, wäre ich jemand anders gewesen, hätte ich da mehr gesagt, da weniger, wäre ich lauter, leiser gewesen, hätte ich mich zurückgezogen. All diese Fragen macht man sich und eigentlich...
Ja, aber das bringt einen ja auch gar nicht weiter und du weißt ja nicht, welches Ziel die anderen dort im Kopf haben, was sie wahrscheinlich nicht gleich äußern, sodass man sagt, das hat dann nachher mit irgendeiner Rahmenbedingung zu tun, die du gar nicht beeinflussen konntest.
Genau.
Mit lauter, stärker, größer.
Genau, Blender und das ist halt so, wie in Beziehung mit anderen, ändert es eigentlich nichts daran, dass man bietet etwas an und das ist man selber und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da nicht zu sehr verstellt, wobei beim Schauspiel natürlich das ist genau die Kunst, das sich zu verstellen. Aber ja, ich habe da sehr lange dran zu kämpfen gehabt und dann habe ich irgendwann für mich so ein bisschen herausgefunden, dass mich das auch so richtig stresst, dass ich da hingehe und dann baut sich enormer Druck auf. Hoffentlich kann ich denen zeigen, dass ich der Richtige bin. Was wollen die sehen? Was ziehe ich an? Wie lache ich? Bin ich seriös? Bin ich nicht? Wie mache ich mir die Haare? Wie rede ich mit denen? Bin ich cool, locker? Bin ich professionell? Wie mache ich das? Und irgendwann bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen und da muss ich auch sagen, hat sich für mich viel verändert, auch in dem Erfolg, den ich dann quasi hatte, oder die Quote, in der die Jobs geklappt haben. Erfolg sei jetzt mal dann so ein bisschen relativ natürlich, aber bin irgendwann hingegangen und habe mir selber überzeugt gesagt im Vorfeld, nee, ich gucke nicht, dass ich denen gefalle, ich zeige denen, was ich kann und wenn die mich wollen, dann nehmen die mich und falls nicht, dann nehmen sie halt jemand anders. So ist es halt. Dann kriegen sie mich dann halt nicht sozusagen. Also ich gehe halt hin und sage, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich hier denen abliefere und wenn sie mich haben wollen, wollen sie mich haben. Und wenn nicht, dann nicht. Klar, das schützt einen nicht vor Enttäuschung, wenn der ersehnte Job dann irgendwie nicht klappt. Aber Ja, das ist so ein bisschen das, wie ich gelernt habe, damit umzugehen, dass man es nicht persönlich nimmt.
Und wird es besser oder fängt diese, ja, das Hamsterrad immer wieder von vorne an, weil du kannst dich ja dann nur für einzelne Projekte bewerben. Du hast ja jetzt keinen unbefristeten Vertrag, der dich, es sei denn, GZSZ kommt nochmal auf dich zurück und möchte Aaron etablieren bis zur Rente. Aber das heißt, wird es irgendwann besser, weil es fängt doch, du fängst ja immer wieder bei Null an.
Du fängst immer wieder bei Null an, aber du kriegst natürlich auch so ein Gefühl dafür, was jetzt Werbung, was andere Sachen angeht. Ich glaube, seit so, ich hatte auch sehr schwierige Phasen, Mitte bis hin zu Ende 20 oder so, richtig schlimme Jahre, wo ganz wenig funktioniert hat. Und ich glaube, so seitdem ich 30 bin, seitdem ich 30 war, ist jedes Jahr immer besser gewesen als das Jahr zuvor. Und ich glaube, dann kriegt man so eine Art Grundvertrauen in sich selber und in so die Entscheidungsfindung oder in das Schicksal so ein bisschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn jetzt von den nächsten 10 Castings, die ich mache, keins klappt, resigniere ich nicht. Ich bin vielleicht enttäuscht, weil ich dachte, ach Mensch, da hätte ich mich drauf gefreut. Hier gab es irgendwie, der war sehr lukrativ, der Job. Da wäre ich irgendwie nach Istanbul geflogen. Hier wäre ich für 3 Wochen in Miami für einen Filmdreh gewesen. Kann sein, dass das alles nicht funktioniert. Aber ich weiß, da wird schon wieder was kommen. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es so richtig existenziell ist, sondern es ist nur noch so eine Befindlichkeit, so ein bisschen, ja, hätte ich gern gemacht, aber
es wäre schön, wenn es klappt, ansonsten.
Genau.
It could be it good.
Richtig.
Okay, cool. Frederik, Mensch, plötzlich und unerwartet, ich komme schon zu meiner 10. und somit letzten Frage. Wow. Und die ist bei allen gleich, vielleicht kennst du sie ja schon. Wenn du dir für die Zukunft eine gute Tat ausdenken würdest, was würdest du gerne mal getan haben?
Das ist ein sehr gutes Thema. das ist ein sehr gutes Thema, weil ich das...
Bitte nichts mit Frauen.
Weil ich in meiner letzten Beziehung... Nein, nee, weil ich... was würde ich gerne tun? Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu wenig Sachen in meinem Leben getan, für die ich selber, wie ich erst später manchmal auch erst gemerkt habe, eigentlich einstehe oder einstehen möchte. Das heißt, ich habe meine absolut überprivilegierte Situation, dass ich, also unabhängig davon, dass ich als Mann weiß, in Deutschland irgendwie lebe sozusagen. Und
ich wollte gerade sagen, man muss ja sagen, privilegiert heißt männlich und weiß erstmal.
Genau, also das ist, da habe ich auch viel schon mit Freunden drüber gesprochen. Klar, wenn man einfach nur mal sieht, ich bin weiß, bin Mann und komme aus Europa oder lebe jetzt auch in Deutschland, noch darüber hinaus dann irgendwie gehöre ich keiner Religion an, mit der ich irgendwie irgendwo Probleme hätte, bin ich heterosexuell, das bedeutet, dass ich auch mir in keiner Form immer irgendwo, dass ich irgendwie Probleme hatte, damit irgendwie umzugehen oder dass ich von außen hin irgendwo irgendwas zu befürchten hatte in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und dieses Überprivilegierte ist einfach, glaube ich, sollte man öfter auch als Aufgabe sehen. Oder habe ich zu selten einfach als Aufgabe verstanden, weil ich mir dieser Privilegien nicht bewusst war. Und ich sehe mich als Feminist, ich sehe mich als Tierschützer. Ich merke ja auch, dass ich von außen Sachen, die ich belächelt habe, vielleicht wenn man vor vielen, vielen Jahren noch mir gesagt hätte, guck mal hier, das ist jetzt hier, die Emanzipation erreicht gerade das und die und jetzt gibt es Gender Studies. Steffi war ja die erste, hat den allerersten Studiengang Gender Studies in Berlin vor.
Ich weiß, mit Sebastian zusammen.
Genau, fing das in Berlin gerade an und das war für mich tatsächlich, ich war ja nicht blöder als heute, aber tatsächlich war ich irgendwo ein Stück weit vielleicht einfach anders. Ich war noch nicht bereit dafür. Ich habe dann auch so, wie viele andere Männer, wahrscheinlich dumm meine Sprüche manchmal gemacht. Okay, was passiert denn da jetzt und für was stehst du da jetzt ein? Und dann hat sie mir erzählt, dass dann zum Beispiel in der Meteorologie, ne, Hoch- und Tiefdruckgebiete, die so verteilt waren bis dato, dass irgendwie die schönen Wetterfront immer nach Männernamen ausgerichtet waren und andersrum die Frauennamen. Ja. Und da hat sich dann so eine Bewegung für eingesetzt, dass im 3-Monats-Turnus sich das verändert. Und da habe ich mich damals noch ein bisschen drüber lustig gemacht. Oder dass man einfach in der Sprache, wenn man jetzt Kolleginnen und so weiter, Sternchen links, das habe ich früher belächelt, vielleicht sogar mal einen blöden Spruch gemacht. Und das ist mir sehr unangenehm im Nachhinein, weil man immer mehr und immer schneller gemerkt hat, wie wichtig das einfach ist, dass genau diese Dinge angesprochen werden, dass man darum kämpft. Dann gibt es Gender Gap, dann gibt es Pay Gap, dann gibt es einfach, wie jetzt in dieser Rolle, dann gibt es einfach dann Übergriffigkeiten, es gibt Unstimmigkeiten, Ungerechtigkeiten für so viele, ich will gar nicht Minderheiten sagen, weil wenn ich jetzt über Frauen oder über andere Sachen spreche oder Ethnizitäten, dann sind das natürlich keine Minderheiten. Ja, das heißt, aber für jede Gruppierung, egal wie klein oder wie groß sie ist, die haben sich mit so vielen Problemen auseinandersetzen, die wir teilweise gar nicht bewusst waren. Und es ist eigentlich eine Frechheit, dass ich das auch nur irgendwann mal belächelt habe. Und zu der Frage dann jetzt, ich habe das Gefühl, man muss viel mehr machen. Man muss auf die Straße gehen, um sich für Rechte, für Tiere, für alles Mögliche einzusetzen. Und ich fange einfach mit sehr vielen Dingen peu à peu an. Und das nimmt richtig Fahrt auf. Und ich habe das Gefühl, da muss viel mehr passieren. Und ich habe Zeit und Lust und Energie und mich für viel mehr Sachen einzusetzen. Anne Menden zum Beispiel, die Emily gespielt hat bei GZSZ, ist, glaube ich, wie sie selbst bezeichnet wird, in Zeitungen Deutschlands bekannteste Veganerin. Und sie hat, glaube ich, auch für Sea Shepherd viel gearbeitet früher und war damit auch auf so Fahrten. Und hat sehr vieles gemacht, was mich sehr beeindruckt hat, wo ich dann auch dachte, ja, wow, warum habe ich das nicht gemacht? Warum bin ich anderen Sachen hinterhergelaufen und habe nicht auch mal Zeit investiert, etwas Gutes zu tun oder für Nachhaltigkeit zu sorgen. Ich nutze dann auf den Instagram-Kanal, um Sachen, die mir wichtig sind, die insgesamt wichtig sind, einfach auch mal die Reichweite zu nutzen und einfach zu sagen, wie man zu gewissen Dingen steht oder überhaupt für Aufmerksamkeit zu sorgen. Aber das ist nach oben noch, da ist noch sehr viel Luft und da muss viel mehr passieren, ja.
Mit voller Kraft voraus, do it und lass uns gerne daran teilhaben und speaking about gute Taten. Jetzt darfst du natürlich entscheiden, wurde dir einer meiner Fragen schon mal gestellt, weil daran richtet sich jetzt, ob ich eine gute Tat erfüllen muss, ja oder nein.
Ich glaube, ach, dass tatsächlich...
Wissen wäre cooler.
Dass tatsächlich die Frage natürlich nach, wie das ist, meinst du nicht, dass das dir ein bisschen das verbaut und dass die Branche da ein bisschen und nachhaltig und so weiter, dass man so damit natürlich schon öfter konfrontiert wurde. Insofern denke ich, im Sinne aller... Dass der Tatbestand der Wiederholung hier erfüllt wurde, was wiederum bedeuten würde, dass du bzw. mein Angebot, wir zwei, uns etwas überlegen, wie wir helfen können. Irgendwo, okay, irgendwie.
Hast du schon eine Idee oder müssen wir uns jetzt was ausdenken? Nee,
ich habe eine Idee.
Du hast eine Idee
schon? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe natürlich, wusste ja, dass das Prinzip deines Podcasts ist. Und ich wusste auch, dass du wahrscheinlich in die Falle tappen wirst, mir eine Frage doppelt zu stellen. Und dass ich dann auch sehr...
Danke, dass du mir so viel Vertrauen schenkst. Aber gut.
Ja, so viel zu deinem Klatschen. I know, mit dem Klatschen. Das muss doch irgendwie noch bestraft werden hintenrum. ich auch wusste, dass ich daran teilhaben möchte. Und zwar habe ich hier bei mir zu Hause, habe ich noch eine... Kladde. Das ist so eine Kladde, wie heißt das, so eine kleine, sagt man Kladde? Oder ist das so ein
rheinländisches
Wort, so ein bisschen, ne? So eine kleine Klapp.
Nee, ist auch norddeutsch, nee, passt.
So eine Kladde, die ich mir gekauft habe, eine ganz hochwertige, wo ich immer meine Texte für die jeweiligen Szenen vorbereitet, gelernt habe und so weiter. Außen habe ich die beklebt mit den Tagen, an denen ich drehen musste, dass ich den Plan sozusagen immer direkt vor Augen habe und im wahrsten Sinne. Und innen drin die Texte. Und ich habe, glaube ich, die Szene mir auf, sonst schmeißt man danach alles weg in gesonderte Container, dass es keine Spoiler gibt, weil man so 2 Monate...
Datenschutzcontainer?
Nee, man hat so 10 Wochen Vorlauf gehabt, wenn du es gedreht hast, bis es halt tatsächlich dann auch im Fernsehen zu sehen war. Das heißt, die ganzen Drehbücher durftest du nicht einfach in den Hausmüll schmeißen. Da gab es schon Fälle von Leuten, die wussten, wer wo wohnt und kramen sich dann die Sachen raus. Das heißt, die hattest so dedizierte Container im Studio, wo du dann die abgeschlossen waren, wo du deine nicht mehr benötigten Drehbücher eingeworfen hast sozusagen. Und ich habe mir zumindest für mich als Erinnerung behalten, die Szene des Übergriffs im Hotel mit Anne, mit meinen Markierern.
Wir sprechen jetzt wirklich von der GZSZ-Klatte, ja?
Ja, genau. Und von der Klatte, die habe ich mir dafür geholt, weil es natürlich dann sehr, durch die 4 Monate ein sehr langer Zeitraum war, in dem ich da gelernt habe. Und diese Klatte habe ich noch, die ich mir dafür geholt habe, mit dieser Originalszene, mit meinen Beschriftungen noch drin. Und da habe ich gedacht, die hätte ich natürlich sehr gerne als Erinnerung weiterhin.
Ich weiß nicht, was kommt, aber was passiert?
Aber ich kann mir vorstellen, sie in den Ring zu werfen und sie, ich weiß nicht, was du damit machen möchtest, ob du sie jemandem anbieten möchtest für eine Gegenleistung, ob du sie verlosen möchtest unter Leuten, ob du sie versteigern möchtest. Ich würde sie auf jeden Fall, weil, muss ich fairerweise sagen, der Großteil der meiner Volkschaft zumindest ist tatsächlich dann auch über GZSZ gekommen. Das heißt, die werden sich natürlich, vielleicht gibt es irgendjemanden, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden interessiert, vielleicht kriege ich noch nicht mal die 20 Euro zurück, die ich für diese Kladde bezahlt habe. Aber
hallo, das hochwertig gesagt, hochwertig. 1990. Okay, wie viel Text ist da drin? Also wie viele Seiten?
Ach, das sind 4, 5, 6 Seiten. Die sind eher symbolisch da drin, dass man das einfach in der Hand hält und diese Kladde, ich glaube, das Ganze hat eher so einen symbolischen Wert. Das ist jetzt keine goldvernietete Edelsteinkladde. vielleicht sogar eine Live-Übergabe in Berlin machen. Das darfst du dir noch ausdenken. Das ist der Teil, den ich gerne dazu beitragen möchte. Dass wir etwas Gutes tun.
Was hältst du?
Und das ganze Geld oder den Erlös oder wie auch immer, wir denken uns entweder aus, was wir mit dem Geld dann machen, wo wir den zu 100% dann einfach stiften und loswerden. Also nicht loswerden im Sinne von, du weißt schon, also wo wir den investieren können, was wir, wem wir damit helfen können oder was wir halt überhaupt dann anstellen können. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen.
Guck mal, was ist das für ein tolles Interview, ein Gespräch unter Freunden, kann man sagen. Wir haben viel zu holen gehabt und haben es auch getan. Wie gesagt, wenn auch der Lieferman ein paar Mal klingelte, das hat bei uns auch der Möd, da wird schon hinten aufgereiht, ich sehe schon die Europaletten. Frederik,
vielen, sehr gerne, vielen Dank dir, dass ich da sein durfte. Das hat Spaß gemacht,
Absolut, absolut, absolut. Das war überfällig. Und falls wir nicht übergriffig, sondern überfällig. Und wenn hier das Ganze mal wieder hier vorbei ist, dann auch mal gerne wieder im Hausflur oder an der Straßenecke.
Genau,
oder
für dubiose Übergaben. So schließt sich wieder der Kreis zum Anfang.
Weil da sind wir ja Experte. Ich habe dir schon so einiges übergeben. Jetzt bist du mal dran, die Klatte zu übergeben, die wir dann auch versteigern. Und das kriegen wir sicherlich hin. Und wir werden vorher auch noch ankündigen, für welchen guten Zweck wir uns entschieden haben, damit das ganz transparent
so
ist.
Wir's.
Und auch die ganzen so Leute auch wissen, wohin das geht. Das ist trotzdem mit viel Spaß verbunden. Lieber Frederik, ich sage adios, lieber
Danke.
Nachbar.
Danke, bis bald, mein Lieber.
Tschüss.
Mats ab. Klappe, Ecke, die erste.
Hallim, hallim.
Jo.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats ab.